herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich bin ja auch Sternzeichen Krebs. Ich bin nicht so krass am Sternzeichen-Game drin, muss ich sagen. Ich habe mich mal als Jugendliche viel damit beschäftigt. Ja. Aber,
wer nicht?
ja, aber dann halt nie wieder. Also, ja, weißt du, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so Wissen in mich eingesaugt zu dem Thema.
Und dann, boah, das macht voll Sinn, wie krass. Ja, das ist ja, voll,
ja,
so, das ist genau. Ja voll so, wie ich bin. Und
ja,
so.
Richtig krass, das, was ich hier google, das ist ja genau ich. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich so allen Menschen, die ich neu kennengelernt habe, das so andrehen musste. So, hey, ja, guck mal, lass mich das googeln. Das ist auch richtig geil, so random Sternzeichen-Seiten irgendwie als Quelle eingeben. Mega gut. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder am Start seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn sie ist the hardest working journalist in the Musikjournalismus-Business. Es ist echt so krass, wie viele verschiedene Dinge sie macht und wie fantastisch sie alle macht. Und heute wollen wir sie ein bisschen kennenlernen. Ich freue mich tierisch, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Saiwa Husmi.
Danke, hallo.
Hallo. Jetzt habe ich Husmi gesagt, Humsi natürlich.
Humsi.
Schön, dass du hier bist. Saiwa, also das, ich finde das so krass, wenn man sich mit dir beschäftigt. Du machst so viel, dass ich das Gefühl habe, dein Tag hat irgendwie mindestens 48 Stunden.
I wish. Hat er leider nicht.
Also ich meine, du bist ja Mitte 20. Mhm. Merkst du jetzt schon langsam, dass du so an die Grenzen deiner Kapazitäten kommst?
Geile erste Frage. Und Cyber, wann kommt das Burnout? Also ich arbeite viel tatsächlich, aber ja, ich liebe ja auch das, was ich tue. Und klar gibt es Momente, wo ich schon gemerkt habe, boah, das musst du jetzt mal ein bisschen anders handeln. Aber viel hat tatsächlich mit, irgendwie klingt so blöd, mit Organisationen zu tun und auch irgendwie mit Lernen. Also du hast das ja schon angesprochen, ich habe schon viele Sachen gemacht, irgendwie einen Fokus setzen und sagen, was will ich eigentlich wirklich machen? Muss ich auf allen Hochzeiten tanzen? Und wenn man das irgendwann so für sich festgelegt hat und irgendwie weiß, was will ich eigentlich wirklich machen, dann geht das schon klar, würde ich sagen. Aber natürlich trotzdem Pausen nehmen und so weiter. Ja, ist aber auch nicht so einfach, ja, in diesem
jetzt
Job.
Ernst, wie du das
ja
sagst.
Ja, aber es ist ja eine ernste Frage. Ja,
so. Ich finde das so faszinierend, weil ich habe schon das Gefühl, dass du ja so super fleißig bist. Also so sehr straight und sehr klar in dem, was du machst und willst und so. Und dafür irgendwie, also das ist so die Top-Prio irgendwie, die Sachen irgendwie so zu erledigen und so.
Ja, also ich mache es ja nicht, weil ich fleißig sein möchte, sondern weil mir das, was ich mache, einfach extrem Bock macht und weil ich einfach noch richtig viele Sachen habe, die ich noch machen möchte. Vielleicht bin ich jetzt so im Alter, obwohl ich ja noch so jung bin, so die Streberin geworden, aber zum Beispiel in der Schule war ich gar nicht so. Ja. Also ich habe Schule gehasst, ich habe ja auch nicht studiert. So bei all diesen klassischen Strebereigenschaften kann ich eigentlich nicht so punkten, würde ich mal sagen. Aber ich habe halt zum Beispiel schon neben der Schule immer extrem viele Hobbys gemacht. Ich war in einer ziemlich coolen Schule, wo, also die Schule war nicht besonders, aber da gab es immer zum Beginn des Schuljahres einmal so einen Bogen mit allen AGs, die Schule für das Jahr anbietet. Und ja, da haben halt wirklich, wenn die Eltern von den SchülerInnen irgendwie coole Fähigkeiten hatten oder selber irgendein cooles Hobby oder was auch immer, dann haben die halt Kurse angeboten. Von Karate bis Rugby bis Musik bis Hip-Hop, Tanz, Theater und so weiter. Und ich glaube, ich habe in den 6 Jahren, das war in der Grundschulzeit, wirklich jeden dieser Kurse ausprobiert. Und ich war schon als Schulkind quasi immer mega busy. Und mein Papa hat immer gesagt, ja, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen und du machst viel zu viel. Aber da habe ich quasi genau das Gleiche gemacht, nur dass ich nebenbei noch Schule hatte. Ja. Und das ging dann auch weiter, als ich auf dem Gymnasium war. Da habe ich dann nebenbei Radio gemacht. Und für mich, ehrlich gesagt, jetzt kann ich es ja sagen, weil ich ja nicht mehr in die Schule gehe, aber für mich hatte die Schule null Priorität. Also für mich war das schon so, als wäre das mein Job. So, ich hatte jede Woche die Radiosendung und das war halt die Priorität in der Woche. Also diese Radiosendung vorbereiten. Das heißt, irgendwie habe ich schon immer viel zu tun gehabt.
Was war denn die beste AG in der Grundschule?
Oh, gute Frage. Also ich habe wirklich viel gemacht. Lass mich mal kurz überlegen.
Was war die weirdeste?
Die weirdeste war, ich war in der Schach-AG. Ich habe echt weirde Instrumente gespielt, unter anderem koreanische Trommel.
Okay, wow.
Ich war natürlich im Chor, so diese ganzen Basic-Sachen. Ich habe ganz lange viel Theater gespielt. Ja. Das habe ich dann auch noch später weitergemacht, war im englischen Theater und hier in Berlin gibt es ja das Ballhaus. Mhm. Und habe da echt coole Sachen gemacht. Aber ich glaube, so Schach-AG, würde ich sagen, war schon weird. Aber auch so Sachen, dass ich Rugby gemacht habe oder so, oder Karate. Ich habe Karate gemacht, aber parallel auch Ballett und sowas. Und ich war halt in all diesen Sachen mega untalentiert. Ja. Also ich bin bin so unsportlich. Und besonders gut tanzen kann ich jetzt auch nicht. Das, ja. Aber Hip-Hop-Tanz und sowas gab es natürlich auch. Also ja, ich habe alles einmal mitgenommen.
Aber wenn man als Grundschüler sportlich nicht so versiert ist und dann so einen Karatekurs macht, da ist es doch super, da gehst du auch nach dem ersten Mal nicht mehr hin. Das ist doch so mega frustrierend.
Ja, aber nee, es hat ja aber Spaß gemacht, weil es war ja nicht Schule, sondern ja. Es war ja was, wo ich selber quasi, und ich glaube auch tatsächlich, das hat meine Schule ziemlich gut gemacht und ich würde mir das für alle anderen SchülerInnen in diesem Land auch wünschen, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Du kannst halt so herausfinden, was will ich eigentlich, was bin ich überhaupt für Mensch, und deswegen wusste ich, glaube ich, auch schon so schnell und so früh, was ich überhaupt machen will, weil ich die Möglichkeit hatte, alles auszuprobieren und weil das in meiner Schule auch nicht teuer war. Also ich glaube, das hat teilweise nichts gekostet und die Kurse waren aber echt richtig cool und du musstest dann natürlich den Karateanzug kaufen und alle halbe Jahre mussten meine Eltern erst einen Ballettanzug kaufen, einen Karateanzug, und irgendwann haben die auch gesagt, so jetzt reicht's, jetzt musst du dich mal für was entscheiden. Den Schachanzug, bekannterweise. Ja, ich hätte die Frau vom Damengambit werden können, aber und das war, glaube ich, echt cool, um halt so, als Kind weißt du ja noch gar nicht richtig oder auch als Jugendliche, was interessiert mich wirklich, weil das ja in der Schule überhaupt nicht gefördert wird. Und durch diese ganzen AGs und so weiter wurde es halt dann doch irgendwie gefördert, sage ich mal. Oder dadurch konnte ich es halt entdecken.
Kannst du noch Schach?
Also ich habe, seit ich das Damengambit geguckt habe, so eine Basic Bitch bin ich, habe ich Lust, mal wieder Schach zu spielen. Ja. Aber ich war echt schlecht und man konnte so verschiedene Scheine bekommen. Also irgendwie so, das war dann, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr genau, wonach das benannt war, aber es gab dann so die erste Stufe, die zweite, die dritte und so die sechste war dann krass und ich habe nicht mal die erste geschafft. Ich war auch in der ersten Klasse, muss ich dazu sagen. Ich war in der ersten Klasse in der Schach-AG. Oh, was auch richtig uncool war, ich war in der Bibliotheks-AG.
Ist doch also, mega cool.
Ja, aber damals war es mega uncool, muss ich sagen. Ich war auch voll der Bibliotheks-Nerd und wir hatten halt in der Schule so eine kleine Schulbücherei, wo es halt, das Coole war halt, wenn du in der Bibliotheks-AG warst, dann hattest du ja den Zugang zu dem ganzen neuen Stoff, der reinkam. Ja. Und zum Beispiel die Asterix- und Obelix-Hefte. Ich wusste ja, dann nächste Woche kommen die neuen, dann habe ich mich natürlich erstmal eingetragen, dass ich die erstmal ausleihen durfte. So. Oder zum Beispiel bei dem neuen Harry-Potter-Buch, bei dem siebten, als alle so drauf gefiebert haben auf das große Finale. Alle in meiner Klasse haben sich das gekauft oder hatten das schon vorbestellt. Für uns war das zu teuer. Dann habe ich mich da halt in dieser Liste eingetragen und hat es halt als Erster ausgeliehen.
Genial.
Ja. Oder?
Ja, absolut. Ich war auch immer so ein Bibliotheks-Fan. Also auch so als Kind. Ich bin super oft so bei uns in der Stadt, ich komme aus so einer kleinen Stadt, in die Bibliothek gegangen und habe da so abgehangen. Bin dann auch mega auf die Ketten gegangen, glaube ich. Also weil ich immer so da, weil ich wollte auch nie gehen und so. Und für mich war dieser Teppich, dieser Geruch von dem Teppich in der Bibliothek, den habe ich bis heute noch im Kopf, weil ich das so geil fand, da so abzuhängen und so.
Ja, bei mir war das die Amerika-Gedenkbibliothek da am Halleschen Tor. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, also ich war noch nicht drin, aber die ist ja direkt neben Pokodomäne.
Ja, genau. Und die haben so eine Jugendbibliotheksabteilung quasi unten im ersten Stock, wo du hinten von einem anderen Eingang reinkommst, und das war für mich wirklich so mein Safe Space meine ganze Kindheit und Jugend lang. Also ich bin, glaube ich, jede zweite Woche dahin gefahren mit meinem Fahrrad und bin mit einem riesigen Rucksack zurückgekommen. Und irgendwann habe ich dann auch da zum Beispiel, ich habe irgendwann, das ist ein richtig auch peinlicher Funfact über mich, muss ich sagen. Ich habe so viele Bücher dort gelesen, dass ich dann irgendwann so dahin gegangen bin zu der Bibliothekarin, die mich dann auch schon kannte, und meinte so, hey, warum habt ihr denn nicht so Büchertipps auf eurer Webseite? Das wäre doch mega cool, weil dann könnten ja die anderen, wenn die neue Bücher suchen, wissen, was gerade so gut ist, weil ihr habt ja so eine große Auswahl. Und dann habe ich so eine Zeit lang Büchertipps für die geschrieben und es ist zum Glück nicht mehr im Internet, aber ich hatte einen Pfeiler auf der Amerika-Gedenkbibliothek-Website, der hieß Salwas Büchertipps.
Aber so mega cool. Also da hat sich quasi schon so deine zukünftige RedakteurInnen-Tätigkeit so vorgeshadowed, im Grunde
so ein bisschen,
genommen. Ja. Oh, das hätte ich auch voll gerne gemacht, glaube ich, so ein Büchereitipp. Ein sehr exklusiver
Eigentlich
Zugang.
Ich habe das auch ziemlich cool gefunden. Oh, ja. Habe das dann auch meinen Lehrern erzählt und so und meinte so, ey, ich schreibe jetzt Büchertipps für die Amerika-Gedenkbibliothek, nur dass ihr Bescheid wisst.
Ihr könnt mir nichts mehr erzählen.
Ja, wirklich.
Aber um das kurz für die Leute, die Amerika-Gedenkbibliothek nicht kennen, damit können wir auf jeden Fall auch erzählen, dass du hier in Kreuzberg aufgewachsen bist, in Berlin.
Ja.
Also so eine richtige Kreuzberger Pflanze. Und eben auch hier zur Schule gegangen, hier auch zur Bibliothek gegangen.
Ja.
Jetzt hat man ja immer das Gefühl, dass Menschen, die in Berlin aufwachsen oder Jugendliche, die in Berlin aufwachsen, besonders krass und immer besonders tough sind und immer besonders irgendwie sagen so, ja, ich habe irgendwie mit 12, haben neben mir Leute irgendwie sich schon den goldenen Schuss gesetzt. Und also es gibt ja so diese Berlin-Klischees, dass man sagt, dass Menschen, die hier aufwachsen, besonders mit allen Wassern gewaschen sind. Oder so. Ist das Gefühl, das du auch hast, dass du sehr abgehärtet bist?
Boah, ich weiß es nicht. Ich finde das voll schwer von sich selbst zu sagen. Ja. Also ich glaube, ich würde es jetzt von mir selber nicht sagen, aber enge Freunde und Freundinnen von mir vom Dorf, die jetzt zum Beispiel noch nicht so lange in Berlin wohnen, aber die halt wirklich aus ganz kleinen Dörfern kommen, die laufen zum Beispiel mit mir durch die Stadt. Letztens hatte ich so ein Gespräch mit einer Freundin und die meinte so, ey, voll krass, die ganzen letzten Male, wo wir spazieren gegangen sind, insgesamt haben sich 3-mal Leute richtig laut angeschrien auf der Straße. Und ich wusste überhaupt nicht, was jetzt überhaupt, also was war denn jetzt das Thema da dran? Ich war so, ja, also hä? Ich bekomme sowas gar nicht mit. Ich bin dann aber relativ dankbar quasi für diese andere Perspektive auch auf die Stadt, weil ich merke, ich nehme es, für mich ist es sehr selbstverständlich. Und durch meine Freundinnen, die eben keine BerlinerInnen sind, kann ich das dann mal durch andere Augen erleben und merke halt, was vielleicht dann doch ein bisschen intens an dieser Stadt ist, was für mich immer komplett normal war. Ich habe das nie hinterfragt, dass man morgens auf dem Schulweg halt Leute auf der Straße liegen sieht oder was auch immer, dass hier sich Leute draußen streiten laut und irgendwie ihre Ehekrisen auf der Straße klären und so weiter. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich besonders tough bin, aber klar, diese Sachen schockieren mich nicht. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass ich hier aufgewachsen bin. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was für ein Mensch wäre ich geworden in einer anderen Stadt. Dann wäre ich wahrscheinlich auch happy gewesen oder auf dem Dorf. Aber gerade auch als Mensch mit Migrationshintergrund und so und mit den Themen, die mich beschäftigen. Ich habe ja auch quasi in meiner Arbeit einen großen Fokus auf Feminismus, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Da ist natürlich Berlin eine Stadt, die einen guten Zugang auch dazu schafft und die dir halt auch von Anfang an zeigt, so hey, Realitätsabgleich, sagen wir mal, du wächst arm auf, merkst du ziemlich schnell, dass direkt ein Haus neben dir super reiche Leute leben oder halt auch andersrum. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich besonders tough bin, wirklich so.
Also, ich finde nicht, dass du besonders tough oder übertrieben tough wirkst oder so, aber ich frage mich das immer mit, also weil Leute, die ich aus Berlin kenne und die hier aufgewachsen sind, also die wenigsten von denen sind jetzt super tough oder unzugänglich oder so, aber die haben trotzdem immer so eine Abgebrühtheit, was so das Gehen durchs Leben betrifft irgendwie, also eine in einem nicht unangenehmen Sinne.
Ich habe auf jeden Fall die klassische Berliner Fresse, würde ich sagen. Aber ich auf jeden Fall kann ich sehr gut sprechen, habe ich ordentlich drauf. Ich mag es auch, mich auf der Straße mal einfach mit jemandem anzulegen, wenn der irgendwie Stress macht. Also wenn irgendwelche Leute Probleme machen oder so. Ja, da bin ich dann mal gerne dabei. Also nicht jetzt, dass ich random mit Leuten Stress mache, aber glaube ich, so dieses Klassische, was man so BerlinerInnen nachsagt, dass man sich einfach mal so anschimpft oder so. Da bin ich gerne am Start.
Was ich ganz interessant finde, was man vielen BerlinerInnen auch nachsagen, was auch, wenn ich so mit meinem Bekannten und Freundeskreis abchecke, auch wahrscheinlich so ein bisschen sogar hinhaut, ist, dass die nur sehr schwer von der Stadt loskommen oder aus der Stadt wegkommen. Ist das bei dir auch so?
Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Sternzeichen Krebs. Ich bin nicht so krass am Sternzeichen-Game drin, muss ich sagen. Ich habe mich mal als Jugendliche viel damit beschäftigt. Ja. Aber,
wer nicht?
aber dann halt nie wieder. Also weißt du, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so Wissen in mich eingesaugt zu dem Thema. Und dann,
boah, das macht voll Sinn, wie krass, das ist ja voll so, wie ich bin und
ja.
so.
Richtig krass, das, was ich hier google, das ist ja genau ich. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich so allen Menschen, die ich neu kennengelernt habe, das so andrehen musste, so, hey, guck mal, lass mich das googeln. Auch richtig geil, so random Sternzeichen-Seiten irgendwie als Quelle eingeben. Mega gut. Naja, gut, dass da keine politischen Sachen drin stehen.
Ja, das stimmt.
Und, aber ich finde tatsächlich, dass der Krebs irgendwie, der passt als Tier irgendwie, ist das ein Tier? Als was für ein Tier gilt, das ist ein Tier. Oh ja. Dass der Krebs gut symbolisch für mich steht, sage ich mal. Also so dieses, irgendwie seine Schale zu haben und sich gerne einfach in sich selber zu Hause zu sein. Und man sagt ja auch dem Sternzeichen Krebs irgendwie, dass er sehr mütterlich und familienliebend und so heimatbezogen und bla 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 ist. Und das passt auf jeden Fall für mich. Also so Kreuzberg und Berlin ist halt irgendwie so meine Krebsschale. Und da gehe ich nicht so gerne raus. Also ich bin ja auch beruflich so viel unterwegs. Ich habe gefühlt jeden Ort in Deutschland schon gesehen. Ja. Natürlich nicht, aber schon echt viele, muss ich sagen. Ja. Und das finde ich auch cool an meinem Beruf. Aber ich bin dann froh, wenn es immer wieder nach Berlin zurückgeht, sage ich mal. Ich war jetzt gerade knapp 2 Monate in Köln, habe dort gearbeitet. Ja. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich länger in einer anderen Stadt gewohnt habe. Und das ist ja eigentlich gar nicht lang. Und da denkt man sich auch so, hä, das ist jetzt das erste Mal in deinem Leben. Aber das war cool. Ich glaube, Köln wäre auch so die einzige Stadt, wo ich hinziehen könnte. Ja. Aber ich sehe mich nicht aus Berlin wegziehen.
Ja, interessant. Du hast ja über Köln gesagt, das hat mich natürlich halb Kölsch natürlich besonders gefreut, dass das die wholesomeste Stadt sei, nachdem du irgendwie da warst. Also es ist ja eine Stadt, in der man sehr, im Gegensatz zu Berlin, ein sehr entspanntes Leben führen
kann. Also das, was ich auch gemeint habe mit der Berliner Fresse und so, in Köln ist das ja gar nicht so. Also tatsächlich kann ich das, glaube ich, an einer Hand erzählen, so die Momente, wo sich Leute mal auf der Straße angeschrien haben oder wo die mal motzig waren oder so. es ist ja so krass, man sitzt in der Bahn und dann fängt einfach so eine Frau so ein Gespräch mit einem an und die will keinen Stress, sondern die ist einfach nett, die will irgendwas Nettes erzählen. Und ganz im Ernst, ich bin dann auch so mit meiner Art, ich habe auch gar keinen Bock, dann ein Gespräch zu führen, ja, weil ich will dann irgendwie meine Ruhe haben, aber ich finde es dann trotzdem nett, weil die Kölner sind dann auch so, also wir können jetzt ein Gespräch führen, aber wenn ich dich nerve, dann höre ich auch auf. Ja. Und irgendwie, ja, man sagt es ja so über die Stadt, aber es ist halt wirklich sehr gesellig und sehr, sehr warmherzig und offen. Und ich weiß nicht, ich finde, man kann sich da richtig gut zu Hause fühlen. Und für mich als so Medien-Nerd, sage ich mal, oder auch als eine Person, die diese ganze TV-Branche und so dieses ganze so Oldschoolige daran und auch an der Radiowelt und so liebt, ist halt Köln für mich einfach so, das ist halt der Ort dafür. Mhm. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie in so einer Serie, so wie bei The Morning Show oder was auch immer so, weil dass es natürlich alles das und hässlich ist, aber aber ich mag so diese ganze Medienromantik daran. Ich weiß nicht, ja, ob das so Sinn macht. Und ich liebe Kölsch tatsächlich, auch wenn das
die Sprache oder das Getränk?
Das Getränk. Ja. Ich liebe Kölsch.
Ist auch, ja, lecker.
Und ich finde geil, dass es so klein ist. Ah. Als ich das erste Mal getrunken habe, dachte ich mir so, das ist genial, Bier in so ein kleines Glas reinzumachen. Das bleibt richtig lange frisch und man kann halt viel mehr davon trinken. Ja.
Das mit dem Frischbleiben ist ja die Idee. Das ist ja obergärig, ja, und das wird so schnell schal. Deswegen muss das in so kleinen Gläsern.
Ja, ist genial.
Also, ne? Du musst mal zum Karneval kommen.
Nee, da hört es halt auf für mich, weißt du? Da ist die Grenze. Ich liebe Köln, aber da hört es dann auf. Okay, also wenn ich auch irgendwann mal in Köln leben sollte, wieder für eine Zeit oder länger oder was auch immer, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass ich an dem Tag entweder mich zu Hause einsperre oder halt einfach nach Berlin fahre. Ja. Weil da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und es tut mir voll leid für alle KölnerInnen, die jetzt dann einem erzählen, wie toll das ist und dass es gar nicht so ist, wie man das im Kopf hat und so. Ja. Ist mir egal, das ist einfach nicht mein Ding. Also ich will das einfach nicht. Ich mag nicht straßenvoll mit besoffenen Menschen. Das ist mir viel zu anstrengend.
Ja, verstehe. Das lässt sich immer gut aushalten, wenn man selber einer der Besoffenen ist.
Ja, glaube ich.
Das ist so der Trick dabei.
Also ich meine, in Berlin haben wir auch 1. Mai und Karneval der Kulturen und so weiter. Genau, ja. Und da war ich natürlich auch, also 1. Mai nicht, aber dann erst später, als ich älter war, durfte ich dann hin. Aber Karneval der Kulturen war auch jedes Jahr voll das Happening. Mhm. Aber
ist ja auch da mitten in Kreuzberg. Dann
ja, genau.
Auf der, welche Straße sind das?
Da einmal quer beim Mehringdamm.
Genau, da Mehringdamm, genau. Da irgendwie sind da
diese Strecke, wo auch immer der Marathon lang geht.
Und so. Ja, ja.
Ja, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich lass mich meine Vorurteile haben.
Ja, ne, alles in Ordnung. Sollst du sein, dir unbenommen.
Ja.
Du, wie gesagt, bist in Berlin aufgewachsen, 96 geboren. Hast du jetzt gerade eben schon mal erzählt, so Schule, so halb interessant. Aber dann hast du irgendwann das Radio für dich entdeckt. Du hast ja dann beim offenen Kanal angefangen.
Ja, bei Alex Berlin.
Genau. Mhm. Es gab früher zwei offene Kanäle in Berlin. Es gab den offenen Kanal und es gab Alex. Und Alex hat dann.
Ach, die haben sich zusammengetan, oder
ja,
wie?
Ja, ich glaube, irgendwie. Ah, okay. hat überlebt auf jeden Fall. So ein Experimentierfernsehen und Radio, wo die Leute irgendwie ausprobieren können, wie das ist, mal selber da irgendwie on air zu sein und eine Sendung zu machen und so. Und da hast du dich dann so als Schülerin mega reingefuchst.
Genau, also das ist gesetzlich festgelegt, dass es sowas geben muss. Das ist dann, glaube ich, auch so gemeinsam mit den Öffentlich-Rechtlichen, dass es dieses Angebot gibt für Bürger und BürgerInnen. Das hat man auch noch in anderen Städten. Und das ist ziemlich cool, weil man halt einfach sagen kann so, hey, ich will eine Radiosendung machen und dann kannst du das da einfach machen und dann läuft die auch im Radio. Ist dann halt die Frage, wie viele Leute das hören. Ich war halt der krasseste Radio-Nerd überhaupt. Also für mich war das wirklich so, ich bin nach der Schule nach Hause gegangen. Ich hatte so meine Handvoll LieblingsradiomoderatorInnen bei Radio Fritz. Die waren noch meine absoluten Vorbilder. Dann habe ich mich hingesetzt und habe Radio gehört.
Wen gab es denn da
so? Caro Corneli.
Natürlich,
Caro. Natürlich. Die dann ja jahrelang meine Kollegin war. Holger Klein war wirklich einer der, also ich glaube, ohne Caro Corneli und Holger Klein hätte ich nicht angefangen, Radio zu machen. Ah. Ich habe gefühlt jede Sendung von den beiden gehört. Aber auch Leute wie Katrin Thüring, Chris Guse, also so, das ist so diese Berliner, sage ich mal, Radio-Legenden-Bubble oder wie auch immer. Die alle irgendwie so aus diesem RBB-Umfeld kommen. Und genau, ich habe mich dann halt zu Hause hingesetzt nach der Schule und wenn ich halt keine Hausaufgaben und nichts zu tun hatte, dann habe ich einfach mich hingesetzt und Radio gehört und auch irgendwie nichts dabei gemacht, irgendwie gezeichnet oder was auch immer, aber für mich war das dann wirklich wie so etwas, was man macht, sich Radio anhören und ich habe das dann auch geliebt, so zu hören, wie haben die jetzt die Songs ineinander gefadet und hätte ich das jetzt besser gemacht und die Moderation zu analysieren und so, ich habe einfach für Radio gelebt, so das war einfach mein Ding. Und ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich das ja auch machen könnte, weil das war sowas, das findet man cool, so wie wenn man irgendwie Musiker oder eine Musikerin cool findet, aber sich nicht denkt, dass man das selber auch machen kann, weil es so weit weg wirkt.
Ja.
Und dann fragt man, also wie kommt man auch zum Radio? So ist ja ein absurder Job irgendwie auf eine Art. Und damals gab es ja auch noch keine Podcasts und so weiter und kein Internet so wie jetzt.
Ja.
Dann habe ich über Ecken, hat mich Caro Corneli, tatsächlich damals, von der ich halt der größte Fan war, hat mich mal mitgenommen zu einer Radiosendung bei Fritz, die sie, glaube ich, damals am Samstag hatte, die über 4 Stunden ging, und da durfte ich mal zugucken, und da war ich, glaube ich, 12 oder so, oder 13, irgendwie so in dem Alter, und habe einfach so einen Tag lang zugeguckt, wie sie das macht, und ich war so perplex und fand das so krass, und ich bin nach Hause gekommen und meinte so, ist mir egal wie, aber ich muss Radio machen, weil ich das so einfach so krass fand.
Ja.
Dann war das ab dem Moment mein Wunsch, und dann wusste ich will das machen. Ich wusste nur nicht so ganz, wie man zum Radio kommt. Und dann habe ich halt irgendwann, über Ecken wurde mir das mal empfohlen, dass es halt diesen offenen Kanal gibt.
Mhm.
Und die hatten immer eine Schülerradiosendung am Freitag, die gibt es, glaube ich, immer noch. Und da habe ich dann immer 1 Stunde Radio gemacht mit anderen jungen Menschen, die da Radio gemacht haben. Ja.
Aber was war das für eine Radiosendung? War das
ich
so?
Ich hab tatsächlich letztens wieder alte Ausschnitte geschickt bekommen. Wir haben alles gemacht. Also wir hatten natürlich Musiksendungen. Wir haben auch mal Leute interviewt, Künstlerinnen, die wir cool fanden. Wir hatten damals zum Beispiel hier die Musikerin Larry zu Gast.
Ja.
So Leute. Holger Klein war dann auch irgendwann mal zu Gast. Den haben wir dann eingeladen. Oder wir hatten auch mal eine Harry Potter-Sendung, also so, wo wir dann nur darüber erzählt haben, ich weiß gar nicht genau, was wir da gemacht haben, so über Harry Potter geredet haben, I don't know. Und also Kind, wir waren ja Kinder, ne?
Ja.
So 16 Jahre alt, so, was beschäftigt dich da? Musik und Harry Potter. Und dann gab es aber auch so Sachen wie zum Beispiel die Republika, die hat ja immer die Media Convention.
Mhm.
Und dann haben wir auch mal einen Tag von dort aus gesendet und von dort aus live übertragen und Interviews geführt und so. Und das war echt richtig cool, weil wir hatten diese Spielwiese und wir konnten eigentlich machen, was wir wollen und was uns interessiert hat. Darüber konnten wir halt eine Sendung machen für 1 Stunde. Und ich habe das damals einfach auch schon viel zu ernst genommen, weil ich so voll den hohen Anspruch an mich hatte und ich wollte ja Radiomoderatorin werden.
Ja.
Und habe mir dann auch immer voll schon so eine Woche vorher Gedanken gemacht, wie schreibe ich die Moderation, wie mache ich das. Und das ist voll witzig, weil letztens wurden mir, wie gesagt, so Ausschnitte geschickt und ich war so witzig, man erkennt mich schon so voll.
Ja, krass.
Und es war auch gar nicht so mega schlecht, muss ich sagen.
Also das ist ja cool. Ich habe zuletzt einen alten Ausschnitt von mir auf YouTube entdeckt, ich war bei Viva früher, irgendwie 95 oder so, und wie ich da ein Interview geführt habe, da war ich 17, also ich habe mit 17 angefangen.
Geil.
Und habe ein Interview mit Jazzkantine geführt, Smudo und die Jazzkantine, die gerade das erste Album raus hatten, Smudo war halt so ein Kumpel und so. Und ich habe das zuletzt gesehen und gedacht, wow, wenn ich das heute sehen würde, würde ich mich so krass hassen. Das ist wirklich so grottig geführtes Interview, so schlimm.
Aber du warst ja 17.
Ja, ich war 17 und es war natürlich so ein bisschen so Style und so, yeah, wir sind alle Kumpels und so bla bla.
Ja,
ich versuche jetzt hier super cool zu sein und so. Aber heute würde ich mir eine Backpfeife dafür geben.
Und das ist aber noch online?
Ja, das ist auf YouTube, habe ich das zuletzt entdeckt. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Aber deswegen ist das ja schön, dass dir deine alten Ausschnitte noch gefallen. Dass
also die sind zum Glück nicht mehr im Internet, da bin ich auch froh drüber. Aber ich habe die auf meinem Laptop. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde das irgendwie schön, weil ich habe jetzt nicht so mega viele Fotos aus der Zeit oder Videomaterial oder so, weil da gab es ja noch kein Instagram oder sowas.
Mhm.
Und das ist auch nicht mehr die Zeit gewesen, wo Eltern irgendwie von einem so mit der Kamera Fotos machen. Das heißt, irgendwie ist so diese Zeit gar nicht so mega gut dokumentiert, aber halt in sowas, also zum Beispiel in Radiosendungen. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Da werde ich mich bestimmt irgendwann, wenn ich alt bin, mal drüber freuen.
Ja, voll gut. Du hast ja dann sozusagen den Übergang ins, sagen wir mal, in den Berufsbereich Radio, hast du dann mit einem Praktikum gemacht, und zwar bei Star-FM.
Mhm.
Und Star-FM, für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, ist ja so der Rocksender von Berlin.
Ja.
Also da hat ja, glaube ich, sogar Martin Kesici mal moderiert eine Zeit lang, bevor er dann rausgeflogen ist. Sänger von Angel of Berlin. Und es war immer so eine Rockwelle irgendwie. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch eine Zeit lang, das hast du mal in Interviews erzählt, auch so Gitarrenmusik gehört hast, vor allem so Indie, Folds,
voll
große
viel,
Lieblingsband.
Ja.
Und du hast,
Radiohead,
ja,
alles.
Du hast aber dann lustigerweise erzählt, irgendwann hat sich das alles wiederholt. Da hast du es dann verstanden und dann war es plötzlich kein Indie-Fan mehr.
Ja, also ich glaube so, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so von einem Tag auf den anderen war, aber ich bin halt zu Hause mit Rock aufgewachsen. So meine Mama war zum Beispiel großer Jimi Hendrix-Fan und Red Hot Chili Peppers und so, aber sie hat zum Beispiel auch viel Eminem gehört. Also es war irgendwie beides da. Also quasi.
Ist ja so ein bisschen Same Energy im Grunde genommen.
Ja, auf eine Art schon. Ja. Rage Against the Machine und diese ganzen Sachen, so richtige Rock-Klassiker, wie sie jetzt bei so einem Radiosender wie Star-FM laufen, liefen bei uns eher weniger, aber die habe ich dann irgendwann so für mich entdeckt und ich glaube, ich hatte so eine kleine so Indie-Rock, so Post-Punk-Phase, irgendwie so alles zusammen. Es ging, glaube ich, so los mit eher so Rock und dann Classic-Rock und dann irgendwann wurde es Indie und irgendwann wurde es Post-Punk. Und dann wurde es irgendwann immer poppiger. Und ja, ich weiß nicht, ich habe an der Zeit auch Gitarre gespielt, weil natürlich ich alle Hobbys der Welt, die man haben konnte, hatte. Ich habe E-Gitarre gespielt auch dann irgendwann. auch nicht mega schlecht, aber auch nicht mega gut. genau, und deswegen war ich zu der Zeit bei dem Radiosender. Aber ich glaube auch, also es wäre auch egal gewesen, ob ich jetzt die Musik gut gefunden hätte oder nicht, weil mir ging es ja vor allem darum, Radio zu machen. Mhm. Tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, wenn du jung bist und nicht gerade studierst, überhaupt in diese ganzen Medienjobs reinzukommen. Weil zum Beispiel bei diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Sendern, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, ich glaube zumindest beim RBB, soweit ich weiß nicht, bekommst du ja auch gar kein Praktikum, wenn du nicht studierst. Also du bekommst sie ja meistens nur im Studium.
Das heißt, bescheuert eigentlich.
Es ist so bescheuert, ja. Und das macht ja auch deutlich, wie elitär diese ganze Volo-Journalismus, Volo-Bubble und diese ganzen Volontariatsschulen und wie es alles heißt. Also ich finde es ja toll, dass es das gibt, aber sorry, also dass du da überhaupt reinkommst, zum Beispiel als Person, die gar nicht studieren konnte oder was auch immer. Also da gibt es ja tausende Gründe, warum Leute da nicht reinkommen. Ist halt, also dann wundert man sich halt auch nicht, warum die Redaktionen in Deutschland überwiegend nicht mit Menschen besetzt sind, die von Rassismus betroffen sind.
Es ist ja auch, man beschneidet sich ja auch selbst, indem man irgendwie Menschen mit Erfahrungen, die eben nicht Abitur haben, also ich meine, es ist ja, die sind ja nicht dümmer oder sonst was oder können das weniger gut, im Gegenteil. Also es ist so bescheuert, sich einfach so viele Leute auszuschließen für sowas.
Ja, die eben strukturell schon vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hatten, überhaupt an den Punkt zu kommen, weil Lehrer in ihr Leben lang gesagt haben, ja, so wie du aussiehst, schaffst du eh kein Abi. Kenne ich Menschen in meinem Umfeld, die brown sind und denen halt gesagt wird, was machst du denn hier auf dem Gymnasium? So, und dann, ja, so kann man sich das ja vorrechnen, wie es weitergeht und wie sollst du dann bei so einer Volo-Schule ankommen? Naja, und deswegen, die ganzen privaten Radiosender, die hatten das, glaube ich, aber damals anders gehandelt. Also da konnte man auch so ein Praktikum bekommen. Die waren wahrscheinlich einfach so, egal wie, Hauptsache billig, Leute hier reinkriegen, die für uns die ganze Scheißarbeit machen. Und deswegen bin ich da gelandet und da war ich 6 Monate und das hat, glaube ich, so ein bisschen dann meinen Weg geebnet, weil die ganzen Sachen, die ich schon vom offenen Kanal konnte, die konnte ich da einfach mal so richtig umsetzen.
Professionell ausprobieren. Sozusagen.
Genau.
Du hast mal irgendwo gesagt, du hättest den ganzen typischen Praktikantenscheiß machen müssen, aber gleichzeitig auch hättest du sofort irgendwie eine Sendung am Wochenende betreuen müssen und so.
Ja, das war tatsächlich die Morning Show.
Ja, stimmt, die Morning Show, genau.
Ja, ja, also du hast ja als Praktikantin dann diese Aufgaben wie, du musst das Wetter aktualisieren, einmal die Stunde, damit die das in den Nachrichten vorlesen, oder du musst halt die ganze Zeit am Telefon sein, Kaffee machen, diese ganzen Sachen. Mhm. Keine Ahnung, dann sitzt du da, die Morning Show muss ja dann auch um 5 Uhr da sein, da geht's ja dann los und dann ist die um 10 vorbei, dann gibt's irgendwie Redaktionsbesprechungen, dann musst du irgendwie als Reporterin noch Umfragen sammeln und so weiter und ich war dann halt ganz schnell eigentlich in so einer, auch im Nachhinein denke ich mir auch so, what the fuck, ich war halt so 18 Jahre alt, war ich halt in so einer Rolle fast von so einer begleitenden Redakteurin der Sendung. Ja. Es gab natürlich noch eine richtige Redakteurin, aber naja, beim Privatradio ist das alles ein bisschen anders als bei den Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal. Die nehmen das da alle nicht so ernst und ja, gefühlt habe ich diese Sendung geschmissen. Ja. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, mal eher was zu sagen, aber ich habe eben auch Themen gepitcht. Klar, das waren jetzt keine harten politischen Themen oder so, das ist wirklich Unterhaltungsradio. Ah, ja. Aber dann habe ich halt, während ich morgens eigentlich diese langweiligen Sachen machen wollte, habe ich halt schon versucht, die so schnell wie möglich abzuarbeiten, damit ich die coolen Sachen dann später noch machen kann. Mhm. Genau, ja.
Aber ich frage mich die ganze Zeit, also das ist ja, du hast ja dann quasi so einen Weg gefunden, das zu machen, was du machen willst. Also Radio war für dich irgendwie das große Medium, Radiomoderatoren waren deine Stars sozusagen und fandst das einfach sehr faszinierend, eine faszinierende Arbeit, ein spannendes Themenfeld und so und hast dich dann da wirklich so reingefuchst und so irgendwie darum bemüht, dass du dann tatsächlich ja da auch Arbeit gefunden hast, als erstes Praktikantin, aber dann von da aus nahm das irgendwie so seinen Lauf. Wo ist denn da sozusagen der Moment, wo du merkst, dass du nicht einfach nur Radio machen willst, sondern dass du journalistisch arbeiten willst und dass du vor allem auch nicht nur im Radio stattfinden willst und machen willst, sondern auch Texte schreibst, publizierst, veröffentlichst und so weiter und so fort, weil das ist ja eigentlich nochmal eine ganz andere Schiene.
Also das wollte ich eigentlich auch schon immer machen. Ah, ja. Mein großes Vorbild war als Kind immer Carla Kolumna und ich fand sie halt so cool, weil sie irgendwie sie war ja eine Frau und hatte aber die ganze Stadt da, diese Neustadt oder wie die da heißt, in dieser Benjamin Blümchen-Welt im Griff. Und sie hatte ja eigentlich, obwohl sie eben, wie gesagt, eine junge Frau war, hatte sie ja eine sehr machtvolle Position. Sie konnte Themen setzen und sie war ja auch sehr so, wollte immer auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen und so. Und das fand ich so cool, weil ich schon als Kind so einen ganz ausgeprägten Ungerechtigkeits- Gerechtigkeitssinn? Ungerechtigkeitssinn?
Gerechtigkeitssinn.
Ja, ja, wie auch immer. Aber Ungerechtigkeitssinn funktioniert eigentlich auch, stimmt, oder? Ne? Ja, Wortneuschöpfung. Hatte und mich schon immer so, wenn ich irgendeine Ungerechtigkeit mitbekommen habe oder so, das hat mich so gewurmt, auch in der Schule, wenn ich mitbekommen habe, dass Lehrerinnen irgendwie SchülerInnen scheiße behandelt haben oder so. Also ich hatte immer so das Bedürfnis, dass ich irgendwie darauf aufmerksam machen muss und dass das ja wohl nicht sein kann. Ja. Und ich glaube, das treibt mich auch irgendwie bis heute an. Und so ist das dann, glaube ich, auch entstanden. Also ich habe als Jugendliche schon mega viel geschrieben. Ja. Ich habe irgendwann einfach mal so ein, das ist natürlich kein richtiges Buch gewesen, aber ich habe ein Buch geschrieben. Ja. Auch mit eigentlich echt einer ganz guten Story, muss ich sagen. Es ging um den Zweiten Weltkrieg.
Okay, wow.
und da dachte ich dann auch, dass ich jetzt so ein richtiges Buch schreibe und habe das dann auch an Verlage geschickt und so, keine Ahnung. So Sachen habe ich halt gemacht. Und deswegen wollte ich schon Radio machen, aber ich fand alles irgendwie am Journalismus spannend.
Okay.
Und das hat sich dann, glaube ich, irgendwann so ergeben, dass ich auch mit den anderen Sachen angefangen habe. Ich bin ja dann eigentlich mit 19 schon, bei Radio Fritz habe ich dann angefangen, als Redakteurin und dann später Reporterin und dann Moderatorin. Und nebenbei startete dann eigentlich relativ parallel dieses Format Jäger und Sammler, was ich damals moderiert habe, was eigentlich das Babyformat von Frontal 21 war. Also es sollte quasi Frontal 21 in YouTubig und funkig und cool sein, ja. Also investigativ und eben irgendwie aufmerksam machen, auch auf eben Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten und so weiter. Da habe ich dann, glaube ich, einfach gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und Spaß macht.
Würdest du denn sagen, dass du mehr Musikjournalistin als Journalistin bist? Jetzt hast du ja schon von Jäger und Sammler gesprochen, ja. Eher ein Investigativformat. Ja. 13 Fragen ist ja auch kein Musikformat, sondern ist ja auch ein sehr journalistisches Format, das du moderierst für Neo, glaube ich. Würdest du dich eher als Journalistin oder als Musikjournalistin
bezeichnen? Du hast mich auch als Musikjournalistin vorgestellt. Ich sehe mich gar nicht als Musikjournalistin. Ja, also ich habe natürlich Sachen gemacht, wo ich vielleicht auch mal mehr Musikjournalistin war oder was irgendwie musikjournalistische Projekte waren, aber jetzt arbeite ich ja als Journalistin so und vor allem viel gerade irgendwie politische und gesellschaftliche Themen. Ja. Und auch der Podcast, den ich mache, was ja jetzt quasi das Einzige wäre, was so musikjournalistisch ist, Machiavelli, wo es eben um Rap und Politik geht, da geht es ja auch um Politik und da ist vor allem, da geht es ja eher um die journalistische Arbeit grundsätzlich, als jetzt, du hast, glaube ich, eine Mücke auf der Stirn.
Oh. Wow.
Vor allem, wo kommen die her jetzt gerade?
Mücken aus dem
Dezember, krass.
Die letzte Mücke des Jahres.
Ja, wirklich. genau, das ist ja auch einfach ganz normale journalistische Arbeit. Also wir sprechen da ja über allmögliche große politische Themen. Und da geht es natürlich darum, irgendwie ein Gespür für Musik zu haben. Aber eigentlich steht das Gespür für irgendwie gesellschaftlich relevante Themen eher im Fokus, würde ich sagen.
Aber vor der Mio könnte man ja auch durchaus musikjournalistisch.
Genau, das ist musikjournalistisch. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Also
ein
drei
Podcast,
Jahre
den
oder
für
so.
Spotify gemacht,
ja,
hast,
genau.
Wenn du irgendwie Rapper über ihren Lebensweg interviewt hast. Also dann entschuldige ich mich hiermit erstmal in aller Form,
nein,
dass ich als Musikjournalistin bezeichnet habe.
das ist ja keine Beleidigung, oder?
Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich finde es so interessant, weil ich habe so viele Interviews mit dir gelesen, wo du dich sozusagen immer für Musikjournalismus auch rechtfertigen musstest irgendwie so. Das ist doch so.
Wie
ein bisschen,
meinst du rechtfertigen?
Ja, weil so viele haben zu dir gesagt, wie sie, ja, du bist eine große Hip-Hop-Journalistin, du kennst dich halt mit Hip-Hop aus, das ist so sehr dein Lieblingsgebiet. Aber man kann doch Hip-Hop gar nicht, das ist doch ganz schlimm und so, und das ist doch super sexistisch und wie kannst du Hip-Hop verteidigen, wenn du gleichzeitig Feministin bist. Mhm. Also ich habe ganz viele Interviews gesehen und gelesen, wo du dich für sowas immer rechtfertigen musstest.
Ja, weil Leute halt nicht verstehen, aber das hat sich in den letzten Jahren auch geändert, warum man sich als Frau überhaupt für so ein Genre interessiert. Ja. Wenn man sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt hat, denkt man halt, ja, da werden noch die ganze Zeit nur Frauen beleidigt. Warum tut man sich das als Frau freiwillig an? Ich habe aber das Gefühl, dass sich das jetzt mittlerweile verändert hat. Also so vor 4, 5 Jahren war das auf jeden Fall anders und mittlerweile ist es ja einfach so groß geworden. Also allein, wenn du dir deutschen Rap anguckst, vor 5 Jahren oder so, war das nicht mal ansatzweise an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Da war das auch noch extrem uncool zu sagen, ich höre Deutschrap. Und jetzt ist es halt eigentlich einfach das größte Genre in diesem Land, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, das haben Menschen einfach nicht verstanden. Aber ich weiß gar nicht, ob es so viel wirklich auch mit Rap zu tun hat, als auch damit, dass Leute so Themen wie Feminismus einfach noch nicht so richtig zu 100% durchblicken. Also ich glaube, das spielt dann da auch eine große Rolle. Und dass es eben auch viele Frauen gibt, die im Rap wie, keine Ahnung, jetzt eine Cardi B oder Megan Thee Stallion oder in Deutschland eine Shirin David, Sixten und so weiter, die eben politische Texte rappen und die super selbstermächtigend sind für viele andere Frauen und denen irgendwie eine Plattform geben für ihre Geschichten, für ihre Probleme, für strukturellen Sexismus oder auch Rassismus und so weiter. Das ist, glaube ich, ist vielen Leuten noch nicht so bewusst und dann verstehe ich auch, dass da so ein Fragezeichen entsteht, ja.
Wie steht es denn um Rap in Deutschland?
Ach, du, da stellst du mir Fragen. Ich weiß
wem,
nicht,
wenn nicht dir?
Ich weiß nicht, ich mag immer diese Status Quo Deutschrap-Fragen nicht so, weil das ist so allgemein, so eine Bestandsaufnahme, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz,
okay,
was ich
ja,
dazu
okay,
sagen
dann,
soll.
Dann guck ich mal, ob ich es irgendwie…
Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass im Vergleich zu, wo ich damals noch meine Radiosendung gemacht habe und irgendwie mich gefragt habe, so, keine Ahnung, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen, die spielen kann, als ein Mensch, der gerne Rap spielen möchte zum Beispiel. Da habe ich dann damals recherchiert und habe überlegt, es muss doch welche geben. Also ich dachte einfach, ich habe nicht genug Ahnung. Und dann habe ich gegoogelt und Leute gefragt, die ich kannte und habe halt gemerkt, es gibt irgendwie vier gefühlt. Mhm. Und zwei davon rappen nicht gut. Ja. Und die anderen sind mir irgendwie zu oldschool und holen mich in meinem Alter gar nicht mehr so richtig ab. Und dann kam irgendwann Sixten mit Juju und Nora und die haben, glaube ich, vielen anderen, die jetzt da sind, irgendwie die Türen geöffnet und den Weg geebnet. Und da würde ich sagen, da gibt es eine große Entwicklung. Alleine dadurch, dass man jetzt viele Frauen hat, die erfolgreich rappen und dass man auch merkt, dass viele Junge nachkommen. Aber auch, dass man mittlerweile eine Rapperin hat wie Bad Moms Jail, die sich outet als queer, das gab es auch vorher nicht. Und auch grundsätzlich finde ich gut, dass sich das Genre mehr geöffnet hat zum Poppigen, weil ich liebe Pop. Ja. Hier steht ja auch ein Foto von Dua Lipa auf dem Tisch.
Ja. Extra für dich. Wir wollen, dass das dir, also wir fragen ja immer unsere Gästin, was sie für Snacks haben wollen. Bei dir gab es Cola und ein Bounty als Wunsch. Und dann wollen wir natürlich auch, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und überlegen immer, wer könnte so eine Inspiration oder ein Vorbild unserer Gäste sein. Und da sind wir bei dir natürlich ganz oft und viel auf Dua Lipa gestoßen.
Geil. Ja. Weil richtig, auch, richtig nice.
Du hast auch gesagt, in deinem vierten Leben wärst du ihre Assistentin.
Hast du das gesagt? What the fuck? Warum?
Ja, vor allem frage ich mich, was ist denn in den anderen dreien? Also sagen wir mal, das erste ist das jetzige. Ja. Was ist dann noch mit den zwei
weiß
dazwischen?
Ich ja auch nicht. Was habe ich denn da alles geplant gehabt in meinem
wirklich?
Anderen Leben?
Das ist mängellos.
Ich weiß es auch nicht. Aber ich meine, ich hatte ja wirklich viele Leidenschaften, deswegen ich hätte viel machen können. Es gab immer mal wieder so Zeiten, wo ich so dachte, ich hätte halt gern was also ich meine, Journalismus ist handwerklich, aber nicht so im Sinne, dass du danach was hast, also dass du sowas schaffst, sowas Richtiges, sondern wir schaffen ja immer nur so Gedanken und so Luft. Weißt du, also so ein YouTube-Video, ja cool, das ist halt nichts, was man anfassen kann. Also vielleicht irgendwie sowas, aber…
Hast du manchmal auch so einen Anflug von so einem Imposter-Syndrom, weil man ja sozusagen, gerade wenn man so journalistisch arbeitet oder so, man ja in seltenen Fällen jetzt an eine Journalismus-Schule gegangen ist, wo man sich dann so ein Journalismus-Diplom an die Wand hängt, sondern das ist ja sehr viel Learning by Doing, weil es anders gar nicht geht, also weil die Dinge, Interview-Skills und so weiter, kann man halt nicht irgendwie lernen, wenn sie einmal in einem vorträgt, sondern das muss man halt einfach für sich selber rausfinden über die Jahre. Und hast du dadurch manchmal das Gefühl, dass es irgendwie, dass es so was Undefiniertes ist beruflich?
Weil ich nicht an der Journalismus-Schule war, oder?
Ja, oder weil man da so reinwächst und weil es nicht so den einen Moment gibt, wo man sich so für so einen Beruf entscheidet, wenn man irgendwie so Bäcker ist oder so, dann hat man halt irgendwann seine eigene Bäckerei oder keine Ahnung, aber bei solchen Sachen, also Medienjobs größtenteils, rutscht man irgendwie rein.
Also Imposter definitiv immer mal wieder ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube, die Frage habe ich mir noch nicht so oft gestellt, vielleicht früher mehr, aber ich mache es ja und es funktioniert ja und es ist ja ein Job und ich glaube, ich habe auch einfach gemerkt jetzt in den letzten Jahren immer mehr, wie wichtig dieser Beruf auch ist, auch wenn man sich manchmal denkt, what the fuck, das ist mein Job, ist es jetzt irgendwo hinzugehen, um vor einer Kamera was zu reden oder dass wir jetzt hier sitzen, das ist Arbeit, das ist ja auch absurd irgendwie, aber trotzdem darf man, also ich finde auch diese Einstellung, wenn man die zu sehr verinnerlicht, auch nicht wirklich gesund, weil dann redet man sich ja immer nur ein, es wäre nur ein Spaßjob. Und natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Job machen kann und dass es so gut läuft und so, dass ich mich da irgendwie verwirklichen kann und Themen setzen kann. Aber andererseits arbeite ich auch hart und viel und es ist auch anstrengend und auch vor einer Kamera lange stehen, auch wenn es blöd klingt, ist anstrengend. Und deswegen finde ich es auch da irgendwie wichtig, sich so da psychologisch nicht selbst quasi in so eine Falle laufen zu lassen, sich zu sagen, ach, das ist doch alles nur Spaß und das ist Luft und nix, was du hier machst. Weißt du, wie ich meine? Und gerade in diesen Zeiten jetzt gerade merkt man irgendwie, wie wichtig das ist, dass man irgendwie gute Formate hat, die zur Meinungsbildung anregen, die aufklären, dass auch Themen von jungen Menschen und andere Realitäten, die sonst vielleicht im Journalismus weniger abgebildet werden, dass all das irgendwie stattfindet. Das heißt, ich finde, es ist schon ein sehr wichtiger Job.
Wichtig ist der zweifelsfrei. Also das ist auf jeden Fall klar. Du moderierst ja auch bei Fritz, also das hast du ja dann gerade eben
nicht
auch,
mehr. Seit diesem nicht Sommer mehr. Nicht mehr. Oh. Ich habe 5 Jahre dort moderiert, aber diesen Sommer aufgehört.
Ach, hast du eigentlich jemals Blue Moon gemacht?
ein-, zweimal, glaube ich. Aber nicht so längerfristig. Aber Blue Moon ist ja diese Abend-Talkshow quasi, genau, über 2-3 Stunden. Die habe ich sehr, sehr viel gehört. Die ist ja dann auch immer bei den, ab irgendeinem Jahr, ich weiß nicht, wann das war, haben die das dann mit allen jungen Wellen in ganz Deutschland zur der Late Line,
genau.
Ich will mal Late Night sagen, zur Late Line gemacht quasi. Ja. Und das war dann cool, weil wenn wir im Sommer irgendwie an der Ostsee waren oder so mit meiner Familie im Urlaub, dann konnte man an einem Tag, ich glaube es war Mittwoch oder Donnerstag, das haben sich die Wellen dann immer aufgeteilt, konnte man dann abends Late Line hören und es lief dann aber nur bei einem Tag an, bei Enjoy. Und es war dann geil, weil da hatte man ja noch kein Internet so von unterwegs und ich konnte ja dann keinen Fritz hören zum Beispiel, wenn ich im Urlaub war. Das war dann der eine Abend, wo ich die ganze Woche drauf hingefiebert habe. Ja.
Die Late Line haben sie jetzt abgesetzt, aber Blue Moon gibt's noch.
Also Blue Moon gibt es noch.
Ja, genau. Irgendwie so sehr streng aufgeteilt. Mhm. Aber das, ich höre das gerade immer zum Einschlafen. Ich höre mich gerade durch so 1000 Folgen von Blue Moon oder so, die irgendwie alle auf Spotify sind, weil es ein perfektes Einschlafprogramm ist.
Und ja, das siehst ist, du, mittlerweile sind die auf Spotify. Also früher, das war auch, da musste man so ASS-Feeds und sowas abonnieren, dass man das überhaupt hören konnte. Und das war dann auch nicht mehr auf der Website von den Sendern selber, sondern da musstest du halt wirklich diese Feeds abonnieren. Das waren ja quasi die Babys vom Podcast.
Ja.
Und ich weiß noch, Holger Klein hatte damals schon seine Podcast, die er jetzt immer noch macht, Vrindt. Wer redet, ist nicht tot, heißt, glaube ich, diese Reihe, unter der er dann verschiedene Podcasts macht.
So ganz viele Vrindt-Ableger
genau,
auch.
Genau, so. Ja. Und das konnte man damals auch schon über ein ASS-Feed abonnieren. Das war, glaube ich, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder wann auch immer. Also da gab es halt, oder länger her, ich weiß es nicht mehr. Ja, damit habe ich irgendwie schon mit 14 Podcasts gehört, aber es waren halt noch keine richtigen Podcasts und niemand wäre auf die Idee gekommen, das irgendwo richtig hochzuladen, weil warum? Braucht man denn nicht beim öffentlich-rechtlichen Internet? Hä, nein. Warum?
Ja, Holgi war da ein extremer Pionier, muss man sagen,
voll,
was Podcasten in Deutschland betrifft. Da gehört er zu dieser Gang um Tim Pritloff und so, die das in Deutschland irgendwie so gestartet haben. Also deswegen respect the architect, wie man immer so schön sagt, das auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt nicht mehr bei Fritz bist, weil du 7000 andere Sachen machst, also es war dann zeitlich einfach nicht mehr bei…
Ziemlich genau 7000, wenn ich nochmal kurz nachrechne, ja.
Was du im Moment machst, das finde ich auch so irgendwie so cool, ist, dass du dir denkst, ich mache jetzt einfach mal bei jeder ZDF-Sendung mit. Also ich finde es so krass, wie du, oder im ZDF Neo oder im ZDF, also machst eben 13 Fragen, moderierst im Wechsel mit Jo Schück. Dann habe ich gesehen, du bist jetzt oder du bist Ensemblemitglied bei Tommy Schmidt, bei Studio Schmidt. Dann habe ich dich gesehen in der Sendung von MyT.
Da war ich, das war ein Gastauftritt.
Okay, ja, stimmt. Da hast du sogar Cross-Promo als Symbol ein X gezeigt. Aber ist ja auch so, ZDF ist ja alles Senderfamilie.
Ja.
Und jetzt frage ich natürlich, was sind so die nächsten Sendungen, in denen du Gastauftritte geplant hast? Also
das
heute
wirst
Journal,
du dann sehen.
Wetten das.
Heute Journal wär schon mega. Ich war letztens das erste Mal beim ZDF in Mainz, weil für mich war es irgendwie immer eher Berlin und Köln. Und da war ich im Heute-Journal-Studio und das war so, ich war so aufgeregt und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist gerade dieses Studio, wo hier ganz casual Marietta Slomka zum Pult läuft, weil die jetzt die Sendung moderiert.
Ja.
Das war ein richtig magischer Moment für mich, obwohl das Gebäude dort, dieses ZDF-Gebäude da in Mainz, ist ja auf dem Berg, das ist ja wirklich super hässlich, muss man sagen.
Es gab mal eine Zeit, da war das sehr modern.
Das war bestimmt damals irgendwann mal vor vielen Jahren modern.
Aber es ist ja wirklich, Mainz ist ja jetzt keine Riesenstadt.
Nee.
Und es ist ja wirklich, die Stadt ist ja im Grunde genommen, die gehört ja dem ZDF, im Würgegriff des ZDF.
Ja, das haben
ZDF.
Die auch gekauft.
Ja.
Das ist die ZDF-Stadt. Ja, ich musste gerade dran denken, wo ich das erste Mal beim ZDF war, weil du jetzt das gerade mit dem ZDF so angesprochen hast. Ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber wie gesagt, Jäger und Sammler, das erste große Format, was ich moderiert habe, was ich ja auch über 3 Jahre moderiert habe und was, glaube ich, für mich voll meinen Weg geebnet hat, das war ja auch schon ein ZDF-Format. Mhm. Und damals waren wir halt beim ZDF in Berlin, bei Frontal 21 und Ilka Brecht war quasi meine Chefin. Und somit finde ich das voll schön, dass der Weg so weitergeht und quasi von diesem kleinen Funkformat, dass es jetzt zu 13 Fragen geht. Und ich war schon immer ein ZDF-Kind, deswegen bin ich voll froh, dass ich da jetzt gerade so viele coole Sachen machen kann. Konzentriere mich jetzt, glaube ich, erstmal auf 13 Fragen, weil ich voll... Als wir die erste Sendung moderiert haben, dachte ich mir auch erstmal so, was soll, also nicht direkt vor moderieren, sondern als wir das erste Mal in dem Studio standen, dachte ich mir auch so, stand ich da mit Jo Schück und war so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ich verstehe das Konzept selber noch nicht.
Ja.
Warte, und wir, also die stehen dann da und dann fragen wir das und dann haben wir 13 Fragen und anfangs waren es ja noch 16 Fragen beim Piloten. Anfangs war ich selber überfordert von dem Konzept und wusste überhaupt nicht, was das werden soll, aber hatte halt total Bock Und ich finde das voll schön. Und so hatte ich das bei fast allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, eben auch bei Jäger und Sammler zum Beispiel, so ein Format richtig selbst mit aufzubauen und mitzuentwickeln und mitzubegleiten und halt selbst irgendwie nach einem halben Jahr Bilanz zu ziehen, zu sagen, hey, das und das müssen wir anders machen. Und ich finde das gerade richtig schön zu sehen, wie das Format wächst und besser wird. Nicht, dass wir, als wäre es jetzt schon an dem besten Punkt, aber es hat sich schon viel entwickelt im Vergleich zu vor einem Jahr. Machen wir es seit einem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder ein bisschen länger? Einem Jahr, glaube ich.
Ja, ich finde das auch faszinierend. Ich habe ein paar Folgen davon auch gesehen, also auch einfach so, tatsächlich nicht als Vorbereitung, sondern weil ich das einfach dann, weil mich das Thema interessiert und ich das irgendwie interessant fand. Und bei 13 Fragen sind es quasi zwei Gruppen an Menschen, die konträre Meinungen, immer drei gegen drei sozusagen, die konträre Meinungen vertreten. Die werden auf so Felder gestellt, auf denen sie, auf so ein Schachbrett im Grunde genommen. Und von den ModeratorInnen, also von dir und Jo, werden dann Thesen zum jeweiligen Thema verlesen, eben eine von 13 Fragen. 13 Fragen werden gestellt. Und die müssen dann entscheiden innerhalb dieses Koordinatensystems, auf dem sie stehen, wie sehr sie dieser Frage zustimmen. Und dadurch, wie die sich auf diesem Feld positionieren, kann man so ein bisschen ablesen, ob die jetzt sehr davon überzeugt sind oder vielleicht da eher unvorsichtig sind. Und darüber findet man dann so Schnittmengen zwischen diesen beiden Gruppen, wo die sich dann irgendwie doch begegnen und doch irgendwie nicht einer Meinung sind, aber irgendwie zumindest zusammenkommen. So. Ja. Das ist so ein bisschen so der Versuch, so einen Dialog über so eine persönliche Einstufung von Wichtigkeit von Fragen zu finden.
Ja, genau. Also die Idee ist halt, dass man dieses Kompromissfeld hat und die quasi mit jedem Schritt, also ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3 oder so, kommen die halt diesem Feld näher. Also
auch
wenn
ein großes ZDF-Format.
Auch, ja. Wirklich stark. Vielleicht mache ich da auch mal einen Gastauftritt.
Ja,
das wäre cool.
Da konnte man ja immer so die Kugel gegen Preise einsammeln an dieser tollen Preisewand. Das war, also das ist jetzt auch wirklich, ich rede jetzt so Opa erzählt vom Krieg irgendwie in den 80ern. Aber das war immer, war ich sehr neidisch als Kind.
Aber die ganzen Kinderformate mitnehmen, irgendwann wäre schon auch noch auf eine Art ein Goal, muss ich sagen. Ja. Aber da bin ich noch nicht. Man muss ja noch Sachen haben, worauf man sich freuen kann. Warte, wo war ich jetzt? Genau, und also die Idee ist quasi, wir beide streiten miteinander, wir diskutieren miteinander und wenn du was sagst, wo ich denke, ah, da sind wir uns in einer Sache einig, dann laufe ich quasi einen Schritt auf dich zu. Und am Ende ist eigentlich das Ziel von mir und Jo, von mir und Jo Schück, dass wir quasi am besten alle Leute in diesem Kompromissfeld sehen, um nach außen hin, das ist ja eigentlich eher so eine Symbolsache, um so zu zeigen, hey, alle sind aufeinander zugegangen. Aber was auch jetzt häufig schon als Kritik kam und was ich auch total sehe, ist, dass natürlich auch viele Leute sagen, ey, das sind Scheinkompromisse. Am Ende muss ich noch sagen, stellen wir einen Kompromiss vor von uns, von der Sendung aus quasi. Und dann können, das ist jetzt auch neu, die Gäste selbst auf jedem Spielfeld einen Kompromiss der anderen Seite vorschlagen. Genau, da kam jetzt häufiger dieses Ding mit den Scheinkompromissen. Das hat mich irgendwie, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und ich verstehe, wie das so wirken kann, als würden wir jetzt uns so denken, so, ja, wir haben uns das jetzt hier überlegt vom ZDF.
Wir haben den Weltfrieden
Wir wollen
gelöst.
Jetzt genau so und wir machen jetzt extra den Kompromiss so, dass ihr ja gar nicht Nein sagen könnt, obwohl das gar nicht stimmt, weil sehr selten alle in einem Feld sind. Aber mir geht es tatsächlich eher um das Symbolische. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn die Leute am Ende nicht im Feld sind und das ist ja auch kein Muss. Die werden dann auch nie wieder eingeladen oder die Folge nicht veröffentlicht oder so, sondern das ist ja auch häufig einfach so. Mir geht es nur darum, einfach grundsätzlich ein Format mal so zuzuspitzen, dass man einfach wirklich das betont, dieses Aufeinanderzugehen und sich zuhören. Also darum geht es ja eher, weil das in den meisten anderen Talkshows oder fast in allen anderen Talkshows in Deutschland ja eher nicht so ist, sondern du liest die Gäste, du siehst, du guckst irgendwie, ah, wer ist am Sonntag bei Will, schalte ich ein oder nicht und dann siehst du die Gäste und du weißt eigentlich genau, wie die Sendung sein wird oder auch bei Lanz oder sonst wo. Ich gucke die alle super gerne, ich gucke super gerne Lanz zum Beispiel. Aber
Warst du da schon zu Gast bei Lanz?
Nee. Auch noch eine ZDF-Sendung, die ich mitnehmen kann, siehst du?
Ja, wie war es jetzt bei Böttinger, das ist ja WDR.
Ja.
Aber bei Lanz noch nicht.
Das Bettina Böttinger, auch eine ganz tolle
das
Frau.
Stimmt.
Ja. Und naja, auf jeden Fall siehst du dann halt die Namen und du weißt ja eigentlich genau, wie die Talkshow ablaufen wird, weil jeder sagt irgendwie einmal, wie er es findet und dann sagt Herr Lanz, wackelt ein paar Mal mit dem Fuß und sagt, aber Herr Buckeberg, haben Sie das schon mal so gesehen?
Interessant.
Und naja, also da passieren nicht wirklich viele neue Dinge und das ist ja auch das, was dieser, jetzt ist immer dieses blöde Wort, aber was irgendwie so unserer Debattenkultur ja so vorgeworfen wird, dass wir uns die ganze Zeit nur im Internet anschreien und dass wir verlernen, miteinander zu diskutieren. Und das ist ja wirklich so. Also man merkt ja, auch wenn man selber schon mal einen Shitstorm hatte oder wenn man selber eine Person ist, die schon mal eine Meinung ins Internet gespült hat, dass Leute wirklich nicht bereit dazu sind, zu diskutieren. Ich war, weiteres komisches Hobby von mir, ich war sehr lange im Debattierclub in meiner Schulzeit. Also in so einem richtigen Debattierclub, wo wir gegen andere Schulen angetreten sind und uns darauf vorbereitet haben und so. Das verlernen wir so ein bisschen, dieses, klar, ich habe einen Standpunkt und ich präsentiere den und ich möchte den so gut wie möglich verteidigen und dich ja eigentlich von mir überzeugen. Aber es geht ja nicht nur darum, am Ende das zu gewinnen, sondern ja auch darum, vielleicht zu lernen, weil ich kann gar nicht alles wissen. Und vielleicht lerne ich zum Beispiel eine betroffene Person kennen, die mir mal einen ganz anderen Blick auf ein Thema wirft. Und wo ich, da kann ich doch gar nicht sagen, ich weiß es von Anfang an schon so. Wie klug muss ich denn dann sein? Und deswegen finde ich das schön, dass das Format so zugespitzt ist mit diesem Kompromissfeld und den Kompromissen, dass man das quasi so ein bisschen provoziert, diesen Moment, dass man sich zuhören muss, weil so funktioniert das Format.
Das ist also quasi ein Format gegen den Confirmation Bias.
Ja.
So, das will es so ein bisschen aufbrechen, dass man immer nur die Echokammer in der eigenen Bubble sucht.
Ja, genau.
Naja, das funktioniert tatsächlich, in den besten Fällen funktioniert das sehr gut. Es gibt manchmal
mal
auch Gäste.
Weniger, ja.
Naja, es gibt manchmal Gäste, da ist es irgendwie, die sind so festgefahren, habe ich irgendwie zwei, drei Mal gesehen. Da habe ich gedacht, so, naja, okay, von dem wird heute nichts Erhebendes mehr kommen. Aber.
Vor allem, weil ich mir dann auch oft so denke, also egal wie festgefahren die Gäste sind, egal wie schlimm das Thema, egal wie emotional, ich bin ja die Person, die quasi den Blick auf alles hat. Und voll häufig habe ich den Moment, wo ich so merke, hey, aber du stimmst doch der Person in dieser Sache zu. Ihr seid euch da doch einig. Aber das ist dann so, und das muss man dann auch anerkennen und akzeptieren, häufig sind das dann eben doch so emotionale Themen, dass die Leute da gar keinen Bock drauf haben.
Ja.
Die wollen auch keine Kompromisse. Und die sagen so, entweder du siehst das genau wie ich oder es ist mir egal.
Ja.
Und ich finde, das kann immer mal wieder dabei sein. Und das zeigt ja dann auch einfach nur, wie zum Beispiel emotional dieses Thema für viele ist. Oder es spiegelt dann ja am Ende auch nur den aktuellen Debattenstand zu dem Thema wieder, sag ich mal.
Ja, verstehe. Also ein tolles Format, sei sehr empfohlen für alle HörerInnen, falls sie es noch nicht kennen, sich das mal anzugucken. 13 Fragen, kann man auch in der Mediathek immer schön nachgucken. Ich glaube, wird sogar immer auf YouTube hochgeladen.
Mhm.
Eine sehr sehenswerte Sendung, die du dann machst, die ja jetzt auch sozusagen eines deiner Hauptbetätigungsfelder ist. Was haben wir denn noch alles? Also du schreibst nach wie vor?
Schreiben tue ich eigentlich gerade gar nicht. Außer ich weiß von irgendwas nicht, was ich schreibe.
Also, nee, das solltest du besser wissen als ich, aber das war jetzt auch eher als Frage gestellt, ob es aktuell noch Schreibjobs gibt oder.
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, irgendwann habe ich bestimmt mal Bock auf ein Buch, aber soweit ist es noch nicht.
Ja. Schreiben ist auch undankbar, oder?
Weil es schlecht bezahlt wird und
viel schlecht
Arbeit,
bezahlt wird,
oder
genau.
Wie? Ja. Ja, kann man so sagen. Ja, sage ich einfach nur ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht mega drin in den Preisen und wie sich das entwickelt hat, weil ich jetzt nie für eine Tageszeitung geschrieben habe oder so. Aber ich glaube, es ist jetzt auch im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich mache, einfach nicht meine größte Stärke. Also ich kann es bestimmt okay und am Ende eine Radiosendung irgendwie eine Moderation aufbauen oder ein Treatment schreiben oder so. Du musst ja überall einfach irgendwie Struktur reinbringen können und irgendwie wissen, wie du Geschichten erzählst. Aber ja, Schreiben ist gerade nicht so der Fokus.
Okay. Was natürlich auch noch interessant ist, worüber ich auch gerne ein bisschen mit dir reden mag, weil ich es ganz faszinierend finde, ist dein Vater. Du hast es gerade eben schon angesprochen.
Mhm.
Du hast einen Migrationshintergrund, weil dein Vater ist Syrer.
Mhm.
Und der ist 1980 aus dem Libanon, der ist über den Libanon geflohen sozusagen, ist da irgendwie untergekommen für eine Zeit bei einem Onkel oder so, glaube ich, weil er in Syrien mit 17 zwangsverheiratet wurde. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch erinnere. Aber dann ist er nach dem Libanon geflohen und von da aus nach Deutschland gekommen.
Ja.
1980, also wirklich sehr lange, bevor du überhaupt geplant warst sozusagen. Mhm. Und hat dann in Deutschland eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht.
Mhm. Nee, er hat keine Ausbildung als Krankenpfleger in Deutschland gemacht. Er hat als Koch gearbeitet.
Ah, ja.
Also er wollte eigentlich fliehen für ein freieres Leben.
Ja.
Und Berlin war irgendwie für ihn immer so eine Traumstadt. Und dann ist er hierher gekommen.
Aber auch Jeck, ne? Also, interessant, dass 1980, als Berlin die eingesperrteste Stadt Deutschlands war, für ihn so Freiheit bedeutete.
Ja, kann ich dir auch nicht zu 100% erklären. Aber es ist ja auch immer noch so für viele, also zum Beispiel für SyrerInnen, die jetzt hergekommen sind in den letzten Jahren. Das hat man ja voll gut mitbekommen in diesen Zeiten, so 2015 und so, für wie viele Leute einfach Deutschland, glaube ich, so ein Ort der Sicherheit ist.
Ja, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen.
Aber natürlich war das
damals so die Mauerstadt Berlin.
Also
West-Berlin, das finde ich irgendwie. Aber ich finde es interessant und vor allem, was ich eben so faszinierend finde, ist, wenn man dich von ihm erzählen hört und du irgendwie über deinen Vater sprichst und so diese Geschichten erzählst. Du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass es für dich, dass es dir das Herz bricht, dass du niemals das Aleppo wirst sehen können, in dem dein Vater aufgewachsen ist, von dem dein Vater dir vor allem erzählt hat.
Ja.
Jetzt ist die Krise in Syrien ja schon relativ früh losgegangen. Also du hast diese Stadt quasi immer erzählt bekommen, aber auch immer die in Krisenzeiten sehen müssen sozusagen. Was hast du für ein Verhältnis zu Syrien? Was hast du für ein Verhältnis zu Syrien?
Ja, ein komisches Gespaltenes, würde ich mal sagen. Also es ist halt so, mein Vater kommt aus Aleppo und die Stadt ist eben überwiegend nicht mehr so, wie sie damals war.
Ist ja im Grunde genommen
kaputt.
Komplett zerstört.
Und das ist natürlich komisch, weil mein Papa hat mir meine ganze Kindheit lang erzählt, das ist die schönste Stadt der Welt. Und das ist so, das ist tatsächlich auch diese Erzählung über die Stadt, weil die ja auch wirklich sehr alt und tatsächlich sehr schön ist und sehr historisch auch. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel bis heute Taxi fahre oder so, und ich habe einen syrischen Taxifahrer, die erkennen das halt meistens bei meinem Namen und sprechen mich sofort drauf an. Also es wird immer gesagt, Syrien, Aleppo, schönste Stadt der Welt. Und das ist einfach so quasi die Erzählung dieser Stadt. Ja. Natürlich war das, ich habe mir das halt als Kind dann immer vorgestellt wie in so einem Märchen. Also das muss ja wunderschön sein, wenn das alle so sagen. Und so hat mein Papa mir das ja auch erzählt. Und jetzt ist es halt kaputt. Und es ist natürlich komisch zu wissen, dass ich jetzt gar nicht den Zugang habe, dass ich mir die Straßen angucken könnte, wo mein Vater aufgewachsen ist. Mhm. Oder ja, dass es einfach nicht mehr so da ist, wie er es in Erinnerung hat. Also das ist ja so, als würde mir die Möglichkeit genommen worden sein, wie auch immer, dass ich das jemals entdecken kann quasi. Und das ist natürlich komisch und dadurch ist der Zugang auch komisch. Ich muss aber auch sagen, ich kann ja zum Beispiel gar kein Arabisch sprechen. Und dadurch ist der Zugang auch nochmal erschwert, weil ich natürlich einerseits, ich habe syrische Freunde und Freundinnen und ich merke irgendwie, wir haben voll viel gemeinsam und es macht schon irgendwie einen Sinn, dass man irgendwie von Mentalität und sowas spricht und so.
Was ist denn die syrische Mentalität?
Ich kann das gar nicht so erklären. Das ist, glaube ich, einfach sowas, weil ich will das jetzt auch nicht auf so einzelne Sachen reduzieren, aber ich merke das dann, wenn ich mit denen zusammensitze, irgendwas macht halt Klick. Mhm. Und irgendwie, also der Humor, ich habe eine sehr bildliche Sprache, das habe ich voll von meinem Papa übernommen, zum Beispiel. Also die arabische Sprache ist ja super bildlich und sehr übertrieben, auch sehr romantisch und das habe ich zum Beispiel auch. Also manchmal, wenn ich so meine schwachen Momente habe, habe ich einfach so eine sehr bildliche, romantische, dramatische Sprache, sage ich mal. Und so kleine Sachen, aber auch der so Humor, dieser Fokus auf Familie und so. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, deswegen sage ich das immer so gerne, so ungerne, das ist die syrische Mentalität, dass es das jetzt woanders nicht gibt oder so. Aber man merkt, ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, zum Beispiel du, wenn du zurück in deinen Heimatstadt, Ort, Dorf, was auch immer fährst, so irgendwie, vielleicht macht es gerade Klick, weil man irgendwie was teilt. Und trotzdem fehlt dann aber der Zugang, so zu 100%, sich auf der Sprache miteinander austauschen zu können. Und das ist natürlich komisch. Aber gerade habe ich das einfach so für mich akzeptiert. Es gibt dann immer mal wieder Momente, da beschäftigt einen das mehr. Man ist natürlich auch durchgehend damit konfrontiert. Also mich fragen ja gefühlt jeden Tag Leute, wo ich herkomme. Das heißt, ich kann mir diese Frage jeden Tag stellen, wie ich jetzt aktuell gerade dazu stehe. Aber natürlich bin ich Deutsche und ich bin Berlinerin und ich bin hier zu Hause und ich liebe auch Berlin. Mhm. Ja.
Wie gesagt, dein Vater kommt aus München, deine Mutter ist aber Deutsche.
Ja, genau.
Also deswegen wurde bei euch zu Hause auch wahrscheinlich einfach immer nur Deutsch gesprochen.
Ja, genau. Ja, so ein bisschen Arabisch halt immer. Also so ein paar Wörter und sowas und so ein bisschen angearabischt. Aber ich glaube, und das ist eine Sorge, die, glaube ich, auch viele Väter irgendwie oder auch Mütter hatten, die hierher gekommen sind. Mein Papa hatte halt Angst, dass ich glaube, der war einfach überfordert damit, mit dieser Sprachensache. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist.
Ja, das war früher anders.
Ja, ob man da vielleicht jetzt mehr zu dem Thema googeln kann oder ob es einfach schon mehr angekommen ist in der Gesellschaft. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass er das gar nicht so als so eine Option gesehen hat. Also er wollte immer mit mir Arabisch sprechen und hat es, wie gesagt, auch ein bisschen gemacht. Aber ich glaube, es hat ihm so der Mut gefehlt zu sagen, ich spreche jetzt 100% mit dir Arabisch, weil er Angst hatte, dass ich dann vielleicht nicht so gut Deutsch kann. Wo wir ja jetzt alle wissen, dass das Schwachsinn ist, weil es gibt Kinder, die sprechen irgendwie schon 5 Sprachen. Ja. Mega geil. aber ich verstehe auch irgendwie den Gedanken. Dann bist du irgendwie auf einmal Vater. Ja. Ich meine, irgendwie, dann musst du auf einmal so eine Entscheidung treffen und dann bist du auch so, Gott, ich will doch auch einfach nur, dass mein Kind jetzt hier ein gutes Leben führt. Und dann weißt du nicht, wie du es anstellen sollst. Und dann lässt du es.
Das verstehe ich total. Also ich kenne das auf eine ganz andere Art oder auf einen anderen Scale, aber ich weiß, dass ich als Jugendlicher oder so, sehr früher Jugendlicher, weiß ich nicht, 12, 13 oder so, habe ich so angefangen, Kölsch zu sprechen, weil ich komme aus dem Kölner Raum. Und dann hat sich so ein Kölsche Farbe und so kölsche Wörter und so sehr in meinen Sprachgebrauch geschlichen. Und dann hat meine Mutter eines Tages zu mir gesagt, hör mal auf damit, das ist total assi. Also so, die wollte, dass ich Hochdeutsch spreche, damit ich irgendwie quasi überall dann auch, also nicht, dass ich quasi nur noch Kölsch sprechen kann. Mhm. Und deswegen, also sie findet Kölsch nicht assi, keineswegs, aber sie wollte halt.
Waren andere Zeiten halt, ne?
Genau, ja.
Meine Mama hat sich das Berliner auch abgewöhnt.
Ja, das finde ich super interessant.
Deswegen habe ich nie richtig Berliner zum Beispiel auch. Ja. Also ein bisschen, aber halt nicht richtig.
Bereust du das?
Dialekt ist schon immer geil.
Also Dialekt ist geil, aber in Berlin ist ja auch eher so, dass jetzt vor allem die Leute Dialekt sprechen, die eher so aus Brandenburg kommen und so weiter. Oder die halt Eltern aus dem Osten haben. Meine Mama ist ja ursprünglich Ostberlinerin. Also,
oder jeder deutsche Popsänger, ja. Jede deutsche Popsängerin haben sich alle angewöhnt, dieses Berlinerische zu singen. Dieses Ei, also die haben so das haben sie so von Rio ja. Reiser alle so übernommen. Dieses, ich bin allein, allein, ich will heim. Das hat so eine Berliner Farbe, was die alle seltsam.
Es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja einmal den richtigen Dialekt und dann würde ich sagen, gibt es einen Berliner Flow. Ja. Und den ja. Flow habe ich auf jeden Fall. Dialekt kann ich wirklich ganz bisschen, also bei mir ist halt so, wenn ich mit Freunden bin, die Berliner, dann rutsche ich ein bisschen rein. Ja. Oder wenn ich zu viel Kurt Krömer Videos gucke.
Ja. Ja, wenn man aus dem Rheinland kommt, rutscht man immer in den Singsang, die Kölner, mit diese Sprachmelodie.
Da rutsche ich aber sogar selber rein, obwohl ich nicht daher komme, weil wenn alle so reden, dann da fängst du auch an, so zu reden.
Naja, da wird man schnell von assimiliert. Und jetzt hast du gesagt, dein Vater hat dann hier Koch gelernt, er hat aber syrisch gekocht, oder?
Nö, der hat einfach als Koch gearbeitet.
Ah, ja, okay, alles klar.
Genau.
Schön Buffet im Interconti.
Ah, ja, in Cafés, alles Mögliche, genau. Syrisch eigentlich nicht, nee. Genau.
Ich habe dich in so einem Interview gesehen, wie du in so einem Laden irgendwie so Hummus mit was
ja,
auch immer gesagt, mit vegetarischem Hack und so.
Das war damals leider noch echtes Hack.
Ah ja. Bist du Vegetarierin?
Ja.
Mittlerweile, oder Veganerin?
Vegetarierin.
Ah ja, okay.
Ich wäre gerne Veganerin, aber ich schaff's noch nicht.
Da musst du dich unbedingt fragen, wo kann man in Berlin richtig geil syrisch essen?
Ja, das wünschst du dir jetzt, dass ich dir das hier im Podcast sage, ne?
kannst du mir dann nachher sagen.
Das sage ich dir gleich nach dem Podcast.
Entre nous, unter zwei.
Also ich glaube, die Leute, die wirklich in Berlin wohnen, die wissen es wahrscheinlich auch, aber einerseits kann man ja auch Werbung für die Läden machen.
Ja. Jetzt ist es, ne? Du willst jetzt auch nicht, dass sie so Lonely Planet-mäßig irgendwie die Geheimtipps überlaufen.
Ja, nee, weißt du.
Das war unserem Podcast natürlich die Gefahr.
Jetzt hast du mich hier in eine unangenehme Situation gebracht.
Da hol ich
aber
raus.
Ich sag's mal so, geht einfach auf die Sonderallee, da gibt's sehr viele leckere syrische Läden. Es wird ja auch immer die syrische Straße genannt.
Ja.
Und da gibt's sehr, sehr viel leckeren Hummus. Genau. Ein Laden, den ich auf jeden Fall empfehlen kann und wo ich den Namen auch gerne nenne, ist Refueat in der Yorkstraße in Kreuzberg, weil das zum Teil, also nicht nur, aber das sind zum Teil tatsächlich Geflüchtete auch aus Syrien, die diesen Laden gemacht haben und da schmeckt das Essen nicht immer, die haben manchmal schlechte Tage, muss ich ehrlich sagen, aber es schmeckt das Essen wirklich so, wie ich es auch von zu Hause kenne und das ist halt wirklich 100% syrisch und da gibt es die leckersten Falafel-Sandwiches überhaupt, weil die, also erstmal die Falafel sind alleine schon richtig geil, aber die machen da Zitronenstückchen rein und halt Granatapfel und so und es ist halt ein sehr fruchtiger Falafel-Sandwich. Anders als die wir jetzt so klassisch kennen, würde ich mal sagen, aus Berlin. Ja. Die sind ja teilweise so richtig furztrocken.
Das stimmt. Ne? Allerdings, da muss immer eine ganze Menge Kräutersoße drauf, damit da irgendwie damit es runterkriegt. Fuck, jetzt habe ich Hunger bekommen. sehr gut. Aber die Geheimtipps hole ich mir dann noch, hole ich mir dann noch ab. Was ich interessant finde, ist, dass eines der großen Themen, über die du schreibst, berichtest, mit denen du dich beschäftigst, hast du ja eben auch schon gesagt, ist unter anderem Rassismus.
Mhm.
Wenn man jetzt irgendwie deinen Namen nicht weiß und dich so auf der Straße sieht, würde ich aber doch meinen, dass du einfach sehr selten migrantisch gelesen wirst, sozusagen. Mhm. Ist das so, oder?
Das ist immer so schwer, so statistisch zu sagen, ist eigentlich nicht so. Also bei mir ist irgendwie alles dabei. Ich werde auch oft als Italienerin gelesen, aber zum Beispiel von Syrern immer als Syrerin, immer. Weil Syrer sind ja grundsätzlich auch eher heller zum Beispiel. Ja. Mein Papa hat nur braune Haut, weil meine Oma, jetzt wird es kompliziert, Ägypterin ist und ich auch noch. Ich habe sehr viele verschiedene Wurzeln und ich habe einfach quasi da die Gene von meiner Mama, aber also halt halb. Keine Ahnung, also ich finde es auch immer komisch, das so festzumachen, wie werde ich jetzt gelesen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich schon oft migrantisch gelesen werde, aber dass die Leute nicht genau klar, also so fest sagen können, was es jetzt ist quasi.
Ja,
was ist das für eine Mischung?
Ja.
Aber mit meinem Namen ist es dann natürlich immer direkt sehr klar.
Ja. Jetzt will ich auch nicht so eine allgemeine Frage stellen, aber ich meine gerade…
Wie ist das so mit dem Rassismus?
Genau, sag doch mal. Nee, aber ich meine, in Berlin ist ja, und gerade Kreuzberg ist ja nun mal auch irgendwie ein Stadtteil, in dem man sozusagen Rassismus mit am wenigsten vermutet. Also, dass man, weiß ich, es ist jetzt eine sehr dumme, weiße Frage, die ich dir gerade stelle, aber…
Ja, ich verstehe die schon auf eine Art. Also… Ich verstehe natürlich,
also
was
du meinst.
Ich meine
jetzt auch gar nicht so dieses linke Milieu oder so, sondern einfach so, wo man denkt, na, wir sehen hier alle anders aus. Mhm. Das ist hier ein Schmelztiegel,
also
dieser
klar,
Stadtteil.
Das ist auch ein Grund, weshalb ich natürlich diese Stadt so sehr liebe, weil es halt eben, es ist jetzt nicht so wie, als wäre ich auf dem Dorf aufgewachsen und da habe ich auch Freundinnen von mir und ich weiß, dass das anders gewesen wäre.
Wo du so ein Alien einfach bist.
Ja, quasi. Zum Beispiel. Ja. Oder in meiner Jugend waren wir häufiger mal in der Ostsee im Urlaub und da wurden wir, und da wurde auch mein Papa ganz komisch angeguckt und was er da für Erfahrungen gemacht hat. Aber ich merke auch, was mein Papa bis heute für Erfahrungen in Berlin macht, der, wie gesagt, eine andere Hautfarbe hat als ich. Und da merkt man, und der ist wirklich so ein richtiges Kreuzberger Urgestein. Und da merkt man, dass auf jeden Fall Rassismus da ist. Und das ist ja einfach so, nur weil vielleicht irgendwo das Stadtbild anders ist oder die Leute mehr daran gewöhnt sind, dann hast du vielleicht weniger diese ganz oberflächlichen Sachen. Mhm. Aber trotzdem ist Rassismus ja überall. Der ist auch in mir, weil wir werden alle mit Rassismus erzogen. Ja, der ist auch in dir. Und deswegen ist er natürlich auch in Kreuzberg. Und ich erlebe ihn ja auch oft genug. Ja, genau. Aber natürlich gibt es Orte, sage ich mal, da ist es jetzt irgendwie weniger schlimm, auf eine Straße zu gehen mit schwarzen Haaren. Und wo es halt schlimmer ist, so, da hast du natürlich recht, ja.
Aber hast du das Gefühl, dass wir, es ist so, ich finde es so schwierig, eine Frage zu stellen, die nicht klingt, als wäre man völlig bescheuert, aber hast du das Gefühl, dass wir eine Möglichkeit finden können, dieses Thema einfach, also ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern darüber gesprochen, ich habe ja auch, Alice Haas, das war jetzt zum Beispiel auch hier, ich finde das Buch ja auch fantastisch von ihr, einfach um das Leuten zu erklären, die sich damit vielleicht gar nicht beschäftigen irgendwie, dafür finde ich das genial, jetzt haben meine Eltern keinen Bock, das zu lesen, ist eine andere Sache, aber ich habe mit denen darüber gesprochen, habe denen einfach versucht zu erklären, dass wir einfach heute viel mehr über Rassismus wissen und einfach auch viel klarer ist, wie strukturell der einfach auch ist, also wie verankert der in der Gesellschaft ist und dass wir uns alle täglich rassistisch verhalten.
Ja.
Das ist wahnsinnig schwer zu erklären, wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, das noch zu lernen sozusagen. Ja. Aber glaubst du, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo wir die Möglichkeit haben, wenigstens für die Zukunft irgendwie die Weichen so zu stellen, dass dieses Thema weniger problematisch behaftet ist? Also dass wir irgendwie einen schlaueren und einen zielführenderen Diskurs über rassistische Mechanismen führen können?
Also ich weiß nicht, das würde ja jetzt implizieren, dass der Diskurs, wie er gerade ist, nicht zielführend ist. Und
ja, nee, das meinte ich nicht, aber ich verstehe schon. Ja.
Also du meinst wahrscheinlich, wie schaffen wir es mit Rassismus zu leben oder wie schaffen wir es damit zu leben, dass wir rassistisch sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Im weitesten Sinne, genau.
Ja, ich glaube, erstmal ging es ja vor allem jetzt in den letzten Jahren so auch mit Black Lives Matter und so, das war ja das erste Mal, dass überhaupt, glaube ich, jemals, weiß ich nicht, so lange bin ich noch nicht auf der Welt, ich bin auch keine Rassismusforscherin, so weltweit in dieser Breite, sage ich mal, überhaupt über Rassismus gesprochen wurde und wo wirklich, glaube ich, viele Menschen, die auch nicht davon betroffen sind, vielleicht das erste Mal gecheckt haben, dass es das wirklich gibt. Also klingt so blöd, aber das war wirklich mein Gefühl in diesen Zeiten.
Ja.
Und was auch der Unterschied ist als schwarze Person und als Person mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort, Polizeigewalt. Und ich glaube, das war jetzt erstmal wichtig. Das war so wie dieser MeToo-Moment, dass überhaupt Leute, die davon nicht betroffen sind, wie damals bei MeToo, Männer, checken, dass es das gibt. Und das ist ja jetzt erstmal schon mal eine gute Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis ist jetzt 2 Jahre her und die hatten einige Leute in dieser Zeit, aber auch nicht alle. Und deswegen würde ich sagen, liegt uns noch ein ganz, 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 ganz weiter Weg bevor, bis wir wirklich, also wir müssen ja so oder so lernen, damit zu leben, dass wir rassistisch sind. Aber ich finde, man sollte nicht so darüber reden, wie jetzt weiße Menschen lernen müssen, das zu akzeptieren und so, sondern eher, ich meine, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die leben ja damit eh jeden Tag. So, deswegen können ja auch alle sich zusammen diese Last teilen. Und ich glaube, was irgendwie schon mal einen Unterschied machen würde, ist, wenn wir es einfach als Gesellschaft anerkennen. Es gibt das und wir müssen das bekämpfen. Und alleine da sind wir ja noch nicht mal. Also vielleicht in unseren kleinen elitären Bubbles hier und auf Twitter haben wir irgendwie erkannt, dass Rassismus doof ist. Aber ganz im Ernst, wir merken es ja immer wieder, da sind wir einfach noch nicht. Und solange auch so Sachen wie Hanau und so weiter, solange so etwas passiert und es da keine Aufklärung gibt, so, also was soll man dazu sagen? Es gibt einfach noch super viel zu machen und ich glaube, Aufklärung ist halt das Wichtigste und dass wir alle bereit sind, aneinander oder an uns selbst zu arbeiten und uns kritisch zu hinterfragen. Und es geht da auch, finde ich, gar nicht so darum, wer ist jetzt der Schuldige und wer weiß das nicht und bla bla bla. So, das ist ja auch diese so Twitter-Lingo. Ja, und jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht und heute werde ich wegen dem gecancelt. Also sicherlich gibt es Leute, die so drauf sind, die Leute einfach so verurteilen. Das kommt dann vielleicht aus anderen Schmerzproblemen, was auch immer. Ja. Aber wenn wir alle, und da sind wir wieder bei diesem 13-Fragen-Ding, finde ich, wenn wir einfach alle lernen, dass wir nicht an perfekt sind und dass wir vielleicht einfach mal eingestehen müssen, dass wir was falsch gemacht haben und dann sagen, yo, das war Kacke von mir. Ich versuche wirklich jetzt mich, wie man es in der Beziehung meinetwegen hat oder auch mit Freundinnen. Da hat man doch auch so einen Moment und merkt, oh, fuck, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Ja. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Es wird schwer sein, an mir zu arbeiten, aber ich muss das hinkriegen, wenn wir an so einen Punkt kommen. Aber wenn wir die ganze Zeit uns nur vorwerfen, so, du wirfst mir Sachen vor und ich werf dir Sachen vor und so, da kommt man dann nicht voran, dann kann man direkt Schluss machen. So.
Ja. Das stimmt. Also ich glaube, was wahrscheinlich Menschen einfach grundsätzlich schwerfällt, ist so eine gewisse Strukturalität von Dingen zu akzeptieren. Also, dass das einfach immer überall ist, das ist so abstrakt wahrscheinlich. Und dann, weil man ja so aktiv sozusagen dagegen sein will, kann man sich nicht vorstellen, dass man in diese Struktur eingebunden ist. Und das fällt, glaube ich, wahnsinnig vielen Leuten schwer zu akzeptieren, dass das auch unabsichtlich passiert und dass das auch irgendwie, dass man davon profitiert, einfach als weiße Cis-Person irgendwie so. Ja, das ist immer, das finde ich.
Aber so hat man es ja eben auch als Mann zum Beispiel. Also es gibt ja so viele verschiedene Formen von Privilegien, die man in dieser Welt haben kann. Und wenn man irgendwie ein netter Mensch sein will, finde ich, fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Wohlhabend, nicht wohlhabend? Was bedeutet das für mich? Was für ein Geschlecht, was hat mir das vielleicht für Vorteile, Nachteile, was auch immer gebracht. Die Leute, die Nachteile haben, die wissen es eh. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, wenn man ein netter Mensch sein will, hinterfragt man das irgendwann und versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich ist es ein krasser Lernprozess. Und den haben ja auch die Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, die selbst queer sind oder so. Ist ja nicht so, als wären die nicht selbst queerfeindlich. Also wir lernen das ja alle. Mhm. Und das macht für niemanden Bock. Keiner hat Bock, an sich selber zu arbeiten. Macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Aber ja gut, also so ist es halt. So. Tut mir leid.
Wir wollen ja irgendwie alle miteinander klarkommen. Ja. Das sollte immer das zentrale Motiv sein. Weil es auch ein sehr großes Thema deiner Arbeit ist, Sexismus. Du hast ja mal einen Beitrag gemacht, ob man eine Frauenquote in der Musikindustrie braucht. Und es ist ja auch ein Thema, zu dem du auch öfters interviewt wirst. Zum Beispiel als die Homies für Arte Tracks bei dir waren, ging es auch darum und so weiter. Was ich interessant finde, und da versuche ich jetzt wirklich mal, dass ich hier jetzt nicht immer so klinge, als würde ich nur allgemein Fragen stellen oder nur allgemein. Was da natürlich interessant ist, gerade in dem Sujet, in dem du auch zu Hause bist, auch als DJ übrigens, du arbeitest ja auch als DJ unter dem Namen Cyber Benz. Und im Hip-Hop ist ja, also klar, im Hip-Hop ist genauso viel Sexismus wie in allen anderen Musikindustrien auch. Also die Rockmusik muss jetzt auch nicht mehr mit Brüsten besonders gleichberechtigt zu sein oder eine besonders hohe Frauenquote zu haben, aber im Rap und im Hip-Hop und im Deutschrap vor allem gibt es ja seit, weiß ich gar nicht, wie lange es jetzt ist, ein Jahr, ein halbes Jahr oder so, gibt es ja wirklich eine Bewegung, dieses Deutschrap-MeToo, initiiert von einer Frau, die wirklich Opfer eines Rappers wurde und das öffentlich gemacht hat, wie der mit ihr umgegangen ist und wie der sich verhalten hat. Und daraus ist diese Bewegung entstanden. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und zwar gar nicht, manchmal werden da Fälle geschildert, das ist natürlich erschreckend, aber es ist irgendwie leider etwas, womit man rechnen konnte sozusagen. Aber da gibt es ja schon ein Umdenken dadurch. Und sei es nur, weil einige jetzt einfach Angst haben, da irgendwie auch unter dem Hashtag genannt zu werden.
Ich glaube grundsätzlich, dass dieses Jahr, also wir hatten ja in Deutschland nie ein richtiges MeToo. Ja. Wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit den USA vergleicht oder so, da war ja wirklich so, und jetzt wird hier einer nach dem anderen gefeuert und in Anführungszeichen gecancelt. Ich hasse dieses Wort. Viele sind ja auch wieder zurückgekommen, manche auch nicht. Und ich glaube, seitdem hat sich dort, ich meine, ich lebe nicht in den USA und ich kann es nur von hier aus nachvollziehen. Vielleicht sagen auch Leute, die dort irgendwie im Journalismus oder in der Medienwelt arbeiten, sagen, das ist ganz anders. Aber ich habe das Gefühl, dass sich dort in dem Sinne was verändert hat, dass es viel schneller gehandelt wird. Mhm. Also dass viel schneller auch zum Beispiel große Firmen oder so sagen, das können wir uns gar nicht erlauben, mit dem zu arbeiten, so weg mit dem. Oder dass so schnell auch tatsächlich einfach der Marktwert von einer Firma sinkt, sobald jemand einen MeToo-Skandal hatte, dass die gar nicht das sich leisten können quasi.
Da gibt es ja den lustigen Bumerang, ja. Dass das in Amerika so gehandelt wird und dass deswegen Julian Reichelt sich von der Bildspitze verabschieden durfte, weil die gerade in Amerika
Weil die da ja gerade mit der Bild das gekauft haben. Und das fand ich eigentlich ein ganz gut, also so parallel zueinander, voll interessant, weil das ja gezeigt hat, diese ganzen Vorwürfe und dieses Verfahren und so, das war ja schon älter, aber erst wo quasi sehr, sehr viel Geld und wo dann quasi die USA damit im Spiel war, mit der Art, wie sie damit umgehen, war der dann weg vom Fenster.
Und wirklich 1-6-3, also es ging ruckzuck irgendwie.
Ja, genau. Und deswegen, das finde ich das auch mit der Bild so ein gutes Beispiel, weil dieses Jahr ist ziemlich viel passiert. Also wir hatten einmal Jerome Boateng mit diesem Fall mit Kascha Lehnert, wo es dann so ein bisschen darum ging, wie das eigentlich Machtfiguren im Sport, wie die ihre Position ausnutzen. Obwohl ich da auch das Gefühl hatte, kein Sportmedium hat sich dafür interessiert. Und der Spiegel macht gerade diese ganzen wichtigen Recherchen dazu und die sind mega gut. Aber irgendwie, also irgendwie interessiert es auch niemanden so richtig.
Ja, das ist krass.
Dann hatten wir den Jerome Boateng-Fall quasi im Sport. Dann hatten wir in Musik dieses Deutschrap-MeToo mit der Bewegung mit der Nika und Samra. Dann hatten wir Bild mit Julian Reichelt und irgendwas vergesse ich gerade. Ach so, und dann hatten wir die Comedy-Blase quasi oder größer gesagt die Kunstblase oder wie auch immer mit Luke Mockridge und Ines Anjuli. Und da merkt man ja, dass es irgendwie gerade immer mehr Fälle in Deutschland gibt und dass es zumindest so nachwirkend sehr viele Jahre zu spät, ich meine, MeToo war, glaube ich, 2017, auch hier jetzt mal langsam irgendwie um konkrete Namen geht, weil die sind seit 2017 da. Wir haben 2017 alle verstanden, es gibt Sexismus und ein paar Männer haben das auch verstanden. Und es hat sich ein bisschen was verändert und es wurde umgedacht, aber so an dieses Strukturelle, an diesen Kern sind wir noch nicht rangegangen. Und ich glaube, das passiert dieses Jahr jetzt endlich so ein bisschen in Deutschland, aber immer noch nicht stark genug. Das merkst du ja an so einem Fall wie Julian Reichelt ist ja das beste Beispiel, dass der quasi erst gefeuert wurde, wo der Druck so groß wurde, weil so große Player quasi auf einmal am Start waren. Und auch bei Luke Mockridge, diese Sache war ja schon so lange auf dem Tisch und so jetzt wurde es langsam so ein bisschen Thema, aber richtig viele Leute interessiert es auch immer noch nicht, weil niemand, also was heißt niemand, das klingt immer so negativ, aber so sexualisierte Gewalt ist so ein unsexy Thema und Frauen haben irgendwie nicht so richtig eine Lobby.
Ja, es wird auch immer nicht so richtig ernst genommen.
Ja, genau.
Es gibt ja auch diesen Fall mit, ich glaube, sie heißt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, sie heißt Jani Tempel oder so, die ja Dieter Wedel, den großen Dieter Wedel verklagt als Schauspielerin, weil sie gesagt hat, er ist ja irgendwie, er ist übergriffig geworden im Hotel und der läuft jetzt auch schon 1-2 Jahre, dieser Prozess und wird einfach, also gab 1-2 Mal große Artikel und so, dann war das irgendwie ein Tag Thema, aber es wird immer nicht so ernst genommen. Das ist irgendwie das Problem.
Voll. Ja, also alleine auch in Talkshows oder so, wo ist das denn mal Thema? Ich habe mich so gefreut, wo wir jetzt über Lanz geredet haben, dass, gefreut klingt so blöd, sich bei sowas zu freuen, aber wo dieser Reichelt-Skandal gerade so Thema war in der Woche, gab es halt eine Lanz-Sendung dazu, die ich auch sehr gut fand. Ja. Und die finde ich so richtig gut, dass einmal eins zum Einstieg zu dem Thema war, was so das Grundproblem ist. Also die Gäste waren auch gut und das war einfach ein gutes Gespräch. Und da, als ich das so geguckt habe, ist mir nochmal aufgefallen, krass, weil das ist kein richtiges Thema, was breit besprochen wird in Deutschland. Und da sind uns halt die USA weit voraus. Ich meine, klar, die haben immer dieses Oberflächliche und da geht es dann auch schnell darum, so der ist jetzt schnell weg und dann ist das Problem natürlich auch nicht beseitigt. Aber wir haben hier, also es wird immer davon gesprochen, von Cancel Culture und bla bla bla. Aber wo wurden denn diese Leute mal wirklich gecancelt? Also deswegen, ich glaube, da haben wir echt in Deutschland noch viel zu tun, weil diese einzelnen Ausbrüche wie Julian Reichelt, Luke Mockridge, Jerome Boateng, auch wenn er nicht so ein klassischer MeToo-Fall ist, aber ich nenne den da ganz gerne mit rein, weil er so eine Facette ganz gut zeigt und zwar diesen Machtmissbrauch von einer Person, die einfach so krass so in diese Starrolle wird so hoch gepusht, dass er sich eigentlich alles erlauben kann und am Ende leidet die Frau darunter und ihr Leben wird zerstört. Mhm. Ich meine, am Ende ist sie gestorben. Und Deutschrap MeToo, das zeigt ja in allen verschiedenen Formen und Branchen in Deutschland, was für ein großes Problem wir haben mit strukturellem Sexismus und Machtmissbrauch. Mhm. Und ich meine, das waren ja jetzt nicht komischerweise 4 Zufälle in einem Jahr, sondern das zeigt natürlich, dass sich mehr Leute trauen, was zu sagen, dass es auch ein bisschen mehr Leute interessiert. Aber das zeigt auch, dass es noch viel, viel mehr geben muss. Ja. Und da müssen wir halt irgendwie hinkommen, dass diese ganzen anderen Fälle auch besprochen werden und dass wir vor allem irgendwie ein öffentliches Interesse dafür bekommen, sodass eben auch diese Verfahren nicht einfach nur jahrelang dauern und irgendwann ist es egal und dann machen die Leute ihre Comeback-Touren, weil ich will die alle nicht zurückkommen sehen. So. Und was aber trotzdem auch gerade in so Bereichen wie Kunst, also zum Beispiel Comedy, wie bei Luke Mockridge, Sport ist ein bisschen anders oder Musik eine Rolle spielt, ist natürlich auch die KonsumentInnen. Wenn die Gesellschaft noch nicht weit genug ist, zu sagen, wir geben keine Tickets mehr aus für eine Luke Mockridge-Show oder für ein Samra-Konzert oder was auch immer oder für ein Jizzes-Konzert. Am Ende ist es eine Industrie. Die Booker, die diese Events veranstalten, die werden bis dahin weiter Geld damit machen können und werden es auch machen. Weil am Ende geht es halt um Geld. Und ich glaube, das zeigt bei diesen ganzen Fällen ganz gut, wie viel Macht eigentlich BürgerInnen, ZivilistInnen selbst haben. Aber zeigt halt auch ganz gut, dass es eben doch noch genug Leute gibt, denen es sowas von egal ist, was die alle in ihrem Backstage machen oder in den Hotelräumen.
Das ist Kapitalismus. Ja. Kapitalismus ist hier das Problem im Raum, der irgendwie umgedacht werden muss. Also wie gesagt, 13 Fragen, gerade das große zentrale Projekt von dir.
Ja.
Gleichzeitig hast du so ein bisschen wie so eine Theater-AG die Ensemble-Mitgliedschaft bei Tommy Schmidt im Studio Schmidt. Was sind denn jetzt noch hast du schon Pläne für die Zukunft?
Ich fühle mich gerade wie bei der Familie im Feier.
Kind, was machst du denn? Nee, aber du bist ja nicht so ein Typ, der Sachen nur so auf sich zukommen lässt.
Ja, aber ich rede auch nicht so gerne über Pläne für die Zukunft. Ich finde das immer
sehr
so
deutsch. Nicht über ungelegte Eier reden.
Ja. Findest du wirklich?
Man sagt im Deutschen, man soll nicht über ungelegte Eier
reden. Ja, weil ich mag das nicht so. Was mich immer so ein bisschen stört an dieser Branche ist, dass man immer so diese, kennst du, wenn Leute so diesen Post machen, ey Leute, ich war gerade bei so einem geilen Projekt, wir haben gerade so einen geilen Dreh gemacht, aber ich kann euch nichts drüber sagen.
Ja, ja.
Und ich bin
das
immer,
stimmt, das ist auch nervig.
Ich weiß nicht, ich sag dann lieber.
Das ist ja so Teasing, das ist ja, also
ja
völlig albern.
Ja, ich weiß, aber also ich sag
aber was
jetzt,
sind denn, aber okay.
Dann ich will nicht sagen, ich kann euch nichts drüber sagen, also ich erzähle das dann, wenn es soweit ist.
Ja, ja, okay, dann ich lass mich anders formulieren.
Ja.
Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Was träumst du noch zu machen? Weil du hast gerade eben schon so von Marietta Slomka geschwärmt. Wäre das zum Beispiel etwas, wo du sagst, oh, ich hätte Bock, in 10 Jahren Heute-Journal zu moderieren?
In 10 Jahren nicht. Vielleicht irgendwann mal so mit 50, 60 oder so, wenn ich mal eine Comeback-Tour mache.
Das kann wirklich noch ein bisschen, ne?
Aber weil ich glaube, so jetzt gerade sehe ich mich überhaupt nicht in diesen klassischen Nachrichtensprecherinnen, in dieser Figur. Auch wenn Marietta Slomka, nee, sie ist keine klassische Nachrichtensprecherin, ist ja eine Magazinsendung. Aber trotzdem. Warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich glaube, 13 Fragen ist für mich gerade, zeigt ganz gut so die Richtung, in die ich gehen möchte. Also für mich bleibt es auf jeden Fall bei diesen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, irgendwie gesellschaftlich relevanten Themen. Mhm. Ich fände es natürlich schön, wenn da dann irgendwann so, also in was für einem Format das dann auch am Ende irgendwie ist, wenn ich da quasi noch mehr von, also bei 13 Fragen bin ich natürlich sehr eingeschränkt. Ich bin ja nur eine Moderatorin.
Naja, klar.
Was heißt nur? Also das klingt auch so blöd. Ja. Aber wenn man zum Beispiel mehr in einer Rolle wäre, dass man noch mehr journalistisch beitragen kann oder vielleicht auch Haltung oder wie auch immer, wenn man das irgendwie miteinander kombiniert, das wäre so eine Richtung, in die ich gehen wollen würde. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall immer Bock, irgendwie da zu sein, wo Leute sich streiten und wo Themen sind, über die sich gestritten werden kann. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Und ich mag das auch ein bisschen zu stören.
Aber trotzdem willst du auch immer dabei unterhalten. Das ist ja irgendwie, finde ich, das Faszinierende.
Ja, weil die Leute müssen sich auch angucken wollen. Und genau, das war quasi gerade mein kleiner Köln-Ausflug, dass ich einfach Bock hatte, mich mal mit Comedy auseinanderzusetzen. Also ich habe zum Beispiel auch voll Bock, mich mehr so mit dieser ganzen Late-Night-Show-Bubble auseinanderzusetzen, beziehungsweise da umzuschauen. Genau, aber für mich ist halt dieser journalistische Anspruch immer sehr wichtig und der ist ja zum Beispiel in der klassischen Late-Night-Show, also je nachdem, aber zum Beispiel auch wie wir sie in Deutschland haben, eher weniger da, was voll
aber,
okay ist.
Aber bei Böhmermann
zum Beispiel schon, ja.
Also und quasi das Original-Vorbild in Amerika mit, wie heißt der nochmal? John, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt der Late-Night-Talker, der immer auf HBO ist? John Oliver, genau. Ist ja auch sehr journalistisch.
Ja, ja, voll, genau. Also mal gucken. Ein journalistisches Showformat.
Ja, sehr gut. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich werde es abonnieren, einschalten. Ich werde am Start sein. Liebe Cyber, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank, dass
Danke
du heute
dir.
Bei mir gewesen bist. Ich fand es ein sehr spannendes, tolles Gespräch. Es hat mir mega Bock gemacht.
Cool, mir auch. Darf ich das Dua Lipa-Bild mitnehmen?
Ja,
nicht,
na klar.
Ne, weil ihr wahrscheinlich immer den Rahmen austauscht.
Das
denkt ihr nämlich nicht mit.
Das Bild darfst du gerne mitnehmen. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und, danke, Wenzel. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg.